Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Zelda, wir sind on air.
Ja, stimmt, bis jetzt war sie ruhig, ne?
Kannst loslegen. Wir haben davor eine ganze Episode aufgenommen. Keine Spur von ihr, ich mache mir Sorgen.
Jetzt schon?
Was ist da los? Eine Episode, wo sie nicht einmal reinschreit, das hatten wir noch nicht.
Im Winter
hatten wir das.
Ja, im Winter schon. Ja, ich glaube, das eine oder andere Mal hatten wir es schon. Aber ja, heute war sie bis jetzt ruhig. Mal gucken.
Das stimmt. Willkommen bei den Bewegtbild-Banausen, Episode 104.
Genau das.
Film- und Serien-Podcast. Der einzige, den ihr braucht. Der einzige, den ihr nicht braucht, Entschuldigung.
Dieses Prädikat, ey, oh Gott.
Ja. Ja. Aber wir müssen uns ja gar nicht so aufheben, weil wir haben es ja relativ leicht gerade, weil die sind ja irgendwie alle in Sommerpause. Die machen alle hier, die machen alle Urlaub und machen Pause und.
Ist das so?
Ja, hier Filme und so, noch ein paar andere, von denen ich gehört habe. Die machen schön gerade Sommerbreak und machen mal 6 Wochen gar nichts. Für nur gerade sein lassen.
Weil sie alle auf die Malediven fliegen. Oder wie?
Ja, gut, bei Hoffi weiß ich jetzt aus erster Quelle, dass der in Berlin war.
Ja,
nicht,
gut.
Nicht,
ja.
Nicht auf den Malediven. Und von Jan weiß ich auch, wo der ist.
Aber ich glaube,
an
Hoffi liegt das ja auch bei denen nicht mit der Sommerpause, oder?
Nee, ich glaube, Dietz ist gerade ein bisschen im Stress. Mhm. Und hat uns ja auch verraten, dass sie sich eventuell mal ein bisschen neu organisieren und dass da eventuell ein paar Änderungen gibt bei den Jungs, was den Podcast angeht. Ich bin gespannt. Und dann hat er noch angekündigt, dass wir demnächst auch nochmal am Start sein dürften.
Mhm.
Da lebt ja die Bewegtbild-Banausen zum ersten Mal mit Video. Also brace yourself vor unserer Schönheit.
Scheiße. Ja. Okay. Das kann
okay, der eine werden. Sagt, ach du Scheiße, der andere sagt,
brace yourself, ja.
Brace yourself vor der Schönheit. Was stimmt. Mhm. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Irgendwo da, ja.
Wir sehen sehr durchschnittlich aus.
Mhm.
Aber für durchschnittlich aussehen sind wir verdammt hübsch.
Na toll.
Die Schönen unter den durchschnittlich aussehenden.
Mhm.
Nein, wir sind Supermodels.
Na mindestens.
Mindestens Supermodels.
Ja, genau.
Wir sind die männlichen Cindy Crawfords. Aus ihrer 90er-Jahre-Zeit natürlich, ja. Nicht jetzt aktuell.
Sondern ach, ich glaube, die ist immer noch gut in Schuss, oder nicht?
Die ist auf jeden Fall, die ist immer noch hübsch. Aber trotzdem. 90er. 90er Cindy Crawford. Ist schon noch eine andere Nummer.
Ja. In der Pepsi-Werbung.
Ja. Aber es ist schon, also so, ich will jetzt nicht oberflächlich sein, aber so die Top-Models von der damaligen Zeit, die altern schon mit Würde. Also wenn du so Naomi Campbell und so heute siehst, so, ja, was soll ich dir sagen? Die sind nicht so, dass die,
ich finde es nur lustig, dass du eingestiegen bist mit, ich möchte ja nicht oberflächlich sein, aber die altern mit Würde. Was hat denn mit Würde altern mit Oberflächlichkeit
zu tun? Das ist doch nicht schlimm, wenn man
die mit 50... Dir ging es dann nur um die Optik jetzt?
Ja, oder? Mir geht es jetzt nur um die Optik. Das sind ja Models, die verdienen ja das Geld damit, ihre Optik zu präsentieren. Und es ist ja nicht schlimm, wenn man mit 50 dann irgendwie 100 Kilo wiegt, weil man gerne isst oder was auch immer. Aber die sehen trotzdem immer noch alle sehr, sehr, sehr gut aus.
Welche von denen wiegt denn jetzt 100 Kilo?
Eben keine, deswegen sage ich ja, das ist ja meine Aussage, dass die Models
ach so, in
mit Würde altern, weil die immer noch so, auch mit 50,
weil
60
sie immer noch aussehen. Gut aussehen, altern sie in Würde. Das heißt, Leute, die sich gehen lassen, altern mit wenig Würde, oder?
Nee, was? Leute, die sich gehen lassen, das ist eben nicht Alter mit Würde. Das ist so, mir ist jetzt alles scheißegal.
Das ist schon wieder eine sehr interessante Definition. Ich dachte, für mich war immer in Würde altern, dass man eben die, das, was so das Altern kennzeichnet, optisch im Gesicht und am Körper, dass man das eben auch so lässt und nicht anfängt, an sich rumzuschrauben und irgendwas dagegen zu tun, dass man altert.
Ja, das ist definitiv auch eine Definition davon.
Dass man das eben mit Würde nimmt, dass man altert und dass der Körper eben langsam den Bach runtergeht.
Ja gut, okay, so kann man es auch sehen. Aber mit Würde altern heißt für mich auch,
dass man attraktiv sein hat.
Dass man sich nicht gehen lässt zumindest.
Dass man nicht so denkt,
okay, jetzt scheißegal, ich stehe nicht mehr im Rampenlicht, also kann ich jetzt machen, was ich will. Sondern du sagst ja selber, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Naomi Campbell und so, die sehen immer auch sehr, sehr gut aus, so Ü50 teilweise.
Ja, ich mal gucken.
Die sind Bündchen und so. Okay, die
Jane Fonda an, Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Schauspielkreisen ist es auch oft so, dass ich denke so. Die sehen immer noch sehr hübsch aus, die Frauen hier. Rachel Welch und so. Teilweise 70. Und
wobei ich jetzt wirklich nicht ausschließen möchte, dass Jane Fonda irgendwie an sich was hat machen lassen.
Ja. Aber gut.
Keine Ahnung.
Gut gemacht.
Ja. Hm. Wenn dann, ja. Keine Ahnung.
Das stimmt. Aber ich finde es ja, also bei den Männern finde ich ja cool, wenn du so siehst, dass die so ein, ich mag ja so eine Gesichter wie Tommy Lee Jones, wo du so jede Furche im Gesicht so dir jedes Erlebnis, was er irgendwie in seinen 100 Jahren da ertragen hat, dass man das auch irgendwie im Gesicht sieht. Sowas finde ich auch immer cool. Sowas zeugt immer von Charakter.
Sonst. Jetzt ist Tommy Lee Jones schon 100. Wie geil, ey.
Mann, das ist immer so dieses...
Ja, ja, ist schon klar. Ich finde es nur lustig, weil wir es gerade noch von in Würde altern hatten.
Tommy Lee Jones auch in Würde gealtert, aber halt auf eine andere Art und Weise. Nicht Cindy Crawford-mäßig, sondern halt Tommy Lee Jones.
Der hat das Wolle genommen und sieht jetzt mit Mitte 60 oder wie alt ist er?
Wahrscheinlich ist er 40 oder so.
Ja, genau. Sieht er halt aus sieht wie 100. Aus
wie ja, Mann. Clint Eastwood sieht halt auch ziemlich cool aus jetzt mit 90 so. So mit diesen ganzen Furchen im Gesicht und so. Ich finde es schon irgendwie lässig.
Ja. Ja, ist es ja auch, klar. Aber es finde ich bei Frauen nicht weniger lässig.
Ja, klar.
Aber halt dann offenbar nicht würdevoll.
Und ohne Rauschebart, wenn es geht. So ein Mel Gibson-Bart bei einer Frau, weiß nicht. Bei Jane Fonda würde die wahrscheinlich nicht so stehen.
Ach, wer weiß.
Bei Braveheart hat er sich noch gewehrt, einen Bart zu tragen. Ja, da hat er gesagt, nee, Bart will ich nicht. Obwohl ja der ursprüngliche William Wallace ja so einen riesen Rauschebart hatte.
Mhm.
Und heute, mit 80,
geht er ab.
Trägt Mel Gibson hier den Bart mit Würde.
Ja.
Da ist er wieder, die Würde.
Tja, wenn man schon den Weihnachtsmann spielt.
Richtig, ja. Meinst du, das war schon Method Acting, dass er sich vor 5 Jahren schon den Bart hat stehen lassen?
Bestimmt. Lange auf die Rolle hingearbeitet.
Absolut, absolut. Hast du heute was von Mel Gibson dabei?
Nein.
Hast du nicht?
Nee. Was? Bei mir ist wieder so ansatzweise Themenabend, beziehungsweise ist mir vorhin erst aufgefallen, ich habe hier bei allen Filmen steht Comedy mit bei.
Ach so, also mehr so unfreiwilliger Themenabend, gar nicht so.
Ja.
Wann machst du denn mal wieder, das hast du lange nicht hier, so Filme mit A, Filme mit einer Silbe. Filme, wo Tiere im Titel vorkommen.
Nee, stimmt, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe aber eben noch festgestellt, auch unfreiwillig tatsächlich, 2 von 3 Filmen heute sind ein Remake.
2 von 3 Filmen? Ja. Also fast ein Themenabend.
Fast.
Ich habe einen Themenabend in der Support-Episode,
okay,
die wir noch aufnehmen.
Mhm.
Da habe ich 2 Filme mit, tatsächlich, wo Tiere eine große Rolle spielen in den Filmen.
Ach.
Und die haben wir beide nicht genannt. Bei unserer Losbesprechung.
Okay, krass.
Also nicht jetzt hier, dass du denkst, ich bringe Benji oder so. Das waren alles Filme, die noch nicht gefallen sind in unserer Auflistung.
Okay, interessant.
Aber wir sind ja jetzt bei der regulären Episode und da habe ich nichts dergleichen.
Aber das war ein guter Hinweis dafür, dass wir auch zusätzliche Episoden für unsere Supporter machen.
Ja, wer sind denn diese Supporter?
Einmal in der Woche können die sich eine zusätzliche Episode reinziehen und die sind mittlerweile nicht mehr wirklich viel kürzer als die regulären.
Mhm.
Deswegen also für alle, die es noch nie gesehen haben. Ihr findet uns auch auf Patreon oder Steady. Alle Links gibt es im Linktree auf Instagram oder sonst eben googeln.
Und da erlauben wir uns einige Geheimnisse aus unserem Leben.
I don't want to say it's exclusively erotic, but it is deeply sexual.
Ja, weil das...
da wird es ganz intim.
Genau, weil das kann nicht jeder hören und deswegen lassen wir da einiges von Stapel, was wir hier so im öffentlichen Radio natürlich nicht machen würden.
Das öffentliche Radio.
Sagen die Leute eigentlich GEZ, um die Bewegtbildhypnosen zu hören? Fällt es dort runter?
Das heißt ja nicht mehr GEZ, aber nein. Ich glaube, wobei doch, klar, wenn du einen Internetanschluss hast, musst du für den ja auch Gebühren bezahlen.
Aber nicht, wenn du es über einen Handyvertrag zahlst, weil das ist ja privat wiederum. Also wenn du es jetzt ausschließlich auf Spotify zahlst,
ja,
oder hörst,
mhm,
dann fällt es ja nicht unter die Öffentlichen.
Nee, klar, ich glaube, also für eine Handybenutzung, wobei das ja irgendwie auch widersprüchlich, ne, weil du greifst ja auch aufs Internet zu, aber ey, Alter, frag mich nicht.
Ja, eben.
Also, soweit ich weiß, sind die Gebühren dann doch primär für den Haushalt gedacht.
Wenn du zu Hause dein iTunes anmachst und hörst über iTunes einen Podcast, das fällt, glaube ich, unter GZ.
Ja.
Ja,
wie
lustiges
auch,
Rumstochern.
Wie auch immer, ja, eben.
Aber so, dafür haben wir ja
da gelandet?
Dafür haben wir unseren Beschreibungstitel ja auch mit hinzugefügt, dass wir alles hier, was wir bereden, fällt unter das Thema Halbwissen. Insofern dürft ihr hier nicht allzu viel für wahre Bünze nehmen. Wir glänzen mit Inkompetenz.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber zwischendurch sagen wir auch mal schlaue Sachen.
Ja, das ist das mit dem blinden Huhn und dem Korn und so.
Ach, so läuft das.
Glaubst du nicht?
Nee.
Meinst du, wir haben eine höhere Quote?
Ich glaube, wir haben eine höhere Quote. Wir sind so ein Huhn, was nur auf einem Auge blind ist.
Ah.
Also es findet schon ein paar Körner mehr als das ganz Blinde.
Okay.
Wir sind so dazwischen.
Muss halt immer im Kreis picken.
Wir sind das Huhn, was im Kreis pickt.
Oh shit.
Auf einem Auge blind.
Mhm.
Ja, du bist wieder davongezogen. Ich hatte die Chance, letztes Mal auszugleichen bei einem 7-6.
Tja.
Und
jetzt steht 7-5.
Was ist passiert?
Du hattest die Chance auszugleichen.
6 zu 5
genau. Und jetzt steht es 7 zu 5.
Genau, jetzt steht es 7 zu 5. Jetzt führst du wieder um zwei Games. Also wollen wir wieder das lustige Punkteraten anstoßen. Weil wir raten nämlich die Punkte des anderen, wenn wir hier Filme und Serien rezensieren und versuchen sie anhand der Beschreibung dann möglichst genau zu treffen.
Und für die, die das noch nicht mitbekommen haben, das Ganze gibt es nämlich auch interaktiv. Also yep. Für die, die hier regelmäßig zuhören, da könnt ihr mitraten und auch was gewinnen.
Genau. Und wer kein Geld hat, uns zu supporten, der hat über die Möglichkeit des interaktiven Punkterans auch nochmal die Möglichkeit, eine lustige Rezension oder eine inkompetente Rezension von uns zu gewinnen nach 3 Monaten.
Ist auch eine geile Auswahl. Lustig oder inkompetent. Ihr müsst euch vorher aussuchen.
Und / oder.
Ach so, ja. Geht's doch beides.
Geht beides. Haben wir auch schon geschafft, das zu kombinieren.
Das wäre aber noch krasser, oder? Wenn man jetzt diese Auftragsfilme noch, wenn man da noch sowas dran hängen könnte. So, ich will, dass es voll kompetent oder inkompetent oder was auch immer ist.
Ja, wie willst du denn mit Absicht inkompetent rezensieren?
Ach. Weißt du? In die Richtung stelle ich mir das sehr viel einfacher vor als andersrum.
Ach so? Ja gut, man könnte es machen, indem man einfach nur so irgendwelche Fakten redet.
Nee, stell dir mal vor, du müsstest über einen Film komplett reden, ohne irgendwas zu recherchieren.
Genau.
Also du darfst nicht einmal ins Internet gehen dafür.
Das wäre die inkompetente Variante.
Aber hallo.
Ja, dass du selber
so, redest. Da spielt der Typ mit von, wie hieß er noch? Und weißt du, so Regisseur, keine Ahnung, habe ich vergessen.
Du redest einfach ins Blaue, wie viel der gekostet hat.
Ja, genau.
Wie hoch das Budget war und denkst dir dann irgendwelche Funfacts aus.
Ja, genau.
Hier wurde übrigens die erste Cornflakes-Packung der Welt in einem Film gezeigt, 1994.
Und in diesem Haus wurde übrigens auch Airbud gedreht.
Ganz genau. Das ist der Originalhund, der damals in der ersten Lassie-Verfilmung mitgespielt hat.
Mhm.
Ja, stimmt. Da könnten wir schon bestimmt was Geiles freestylen.
Ja, gut.
Guter Plan.
Ja, das ist dann nächstes Jahr fällig.
Das machen wir nächstes Jahr. Erstmal jetzt aktuell Filme und Serien, wo der noch nicht weiß, was wir hier so Lustiges mitgebracht haben.
Mhm.
Wer fängt an?
Ach, ich hab's letztes Mal angefangen, würde ich sagen, fängst du jetzt an.
Na, dann fange ich mal mit einer Serie an. Okay. Jetzt von der Idee.
Ja, sehr gut.
Eine Netflix-Serie, die heißt, ich habe sie neulich sogar erwähnt, weil ich dich gefragt habe, ob du die kennst, weil du hast erst letzte Woche über diesen Film geredet, Color, Fast Color?
Ja.
So hieß der?
Mhm.
I Am Not Okay With This heißt die Serie, die ich jetzt bespreche.
Ah, okay.
Von den Creatoren Jonathan Entwistle und Christy Hall. Und Jonathan Entwistle produzierte auch The End of the Fucking World und I Am Not Okay With This basiert auf einer Graphic Novel von Charles S. Forsman und der hat auch die Graphic Novel zu The End of the Fucking World geschrieben.
Wie passend.
Kreiert.
Mhm.
Und gleiche Macher.
Und sie, was hat sie noch gemacht?
Sie hat gar nichts gemacht.
Okay, weil ich dachte...
Weil du hast nämlich in der letzten Episode erwähnt, dass da eine Person drin war, die nur einen einzigen Writing Credit hatte.
Ja.
Das ist nämlich meine Person hier, Christy Hall. Ich weiß nicht, ob sie Freundin von ihm ist oder so. Die hat...
Meinst du, das war so ein Ben Affleck und Matt Damon Szenario? Sie war einfach mit im Raum und hat auch parallel auf der Couch gepennt, während der eine was geschrieben hat.
Ich dachte jetzt eher so an John Carpenter für Halloween, wo seine Freundin ja mitgeschrieben hat. Okay. Aber die hat ja danach noch eine Menge gemacht.
Mhm.
Aber vielleicht, weiß nicht, was sie gemacht hat. Vielleicht hat sie Kaffee gekocht. Kein Plan.
Ja,
hat aber wirklich nur einen Credit.
Okay, abgefahren.
Ja, und Charles S. Forsman hat ja schon einige Graphic Novels geschrieben. Der ist ja noch relativ jung. Der ist, glaube ich, um die 40, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm.
Und die Graphic Novels sind ja alle so in den letzten 10 Jahren entstanden. Das heißt also,
okay.
die Werke, mit denen er erfolgreich geworden ist, das war alles so ab 2012 bis heute.
Hast du davon mal was gelesen?
Nee. Direkt als Graphic Novel gelesen oder gesehen habe ich da noch nichts.
Ja, mir sagen die alle nichts.
Ja. I'm Not Okay wurde ja von Abi rezensiert. Letztes Mal bei uns war das eine Mal. Und ich habe das ja inzwischen gesehen. Das habe ich, glaube ich, nachgereicht bei den Punkten.
Du meinst The End of the Fucking World.
The End of the Fucking World,
okay.
Das habe ich gesagt?
Ja, yeah, I'm Not Okay.
Ach so, nee, The End of the Fucking World, das hat er rezensiert und ich habe das ja mal punktemäßig nachgereicht. Ich fand die ja sehr gut.
Ja, wollte ich mir auch noch reinziehen, steht bei mir noch aus.
Mhm. Aber jetzt reden wir über I'm Not Okay With This.
Mhm.
Von 2020 gab es 7 Episoden, à 30 Minuten.
Aber das steht in keinerlei Verbindung zu The End of the Fucking World.
Es ist tatsächlich ein bisschen, also nicht direkt von Handlung.
Mhm.
Aber du siehst an einer Stelle zum Beispiel die beiden Fotos der Hauptcharaktere von The End of the Fucking World.
Okay.
Weil die wollten hier so eine Art...
Also gleiches Universum.
So ein bisschen gleiches Universum aufziehen. Weil...
Cool.
Gleicher Macher und so.
Ja.
In die Richtung sollte es gehen und du merkst das definitiv an der Tonalität und an der Art der Inszenierung. Da, also selbst wenn ich nicht gelesen hätte, dass es der gleiche Autor war von einer Graphic Novel, dass die gleichen Produzenten waren und die gleichen Creator, das wären die beiden Serien, die ich verglichen hätte. 100%. Okay. Ja. Auch ohne, dass ich es gewusst hätte. Kommen wir zur Handlung. Es geht um Sydney. Die wird gespielt von Sophia Lillis. Die kennen viele aus diesem Gretel und Hänsel-Film, aus dem Horrorfilm. Da hat sie nämlich die Gretel gespielt. Und die wohnt in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Und dann haben wir so diese Coming-of-Age-Geschichte. Die kämpft halt mit ihrer aufkeimenden Sexualität, verliebt sich in ihre beste Freundin, hat Stress mit ihrer Mom, weil ihr Vater hat Selbstmord begangen.
Mhm.
Der hat sich umgebracht und die Mom ist praktisch alleinerziehend und arbeitet in so einem Diner und versucht halt Geld für die Familie zusammenzukratzen, hat noch einen kleinen Bruder.
Mhm.
Und dann gibt es da noch den Nachbarsjungen. Der heißt Stanley Barber. Und der ist auch ein ziemlich seltsamer Typ. Weil der wohnt ein paar Häuser weiter, rennt halt immer barfuß durch die Gegend, ist aber auch ansonsten sehr komisch angezogen, trägt halt so ein Sunny Crockett-Jackett so halt so mit hochgekrempelten Ärmeln.
Okay.
Darunter immer so Band-T-Shirts und so und so hochgekrempelte Hosen, hat so eine komische Lockenfrisur und so und ist auch so ein bisschen nerdy. Weil Sydney selbst ist auch eher so die Außenseiterin in der Schule. Ist nicht mit vielen befreundet, wird von vielen verarscht und nicht so beachtet und ist eher so die Unscheinbare. Und in diesem ganzen Gefühlswirrwarr ihrer Pubertät und dieser Stanley Barber verguckt sich ein bisschen in sie, sie verguckt sich aber wiederum in ihre beste Freundin, fängt aber auch mit ihm irgendwas an und so. Und dieses Gefühlswirrwarr, was wir kennen aus vielen Coming-of-Age-Filmen, wird davon getoppt, dass Sydney Superkräfte entwickelt.
Oh.
Nämlich, wenn sie eine bestimmte Emotion übertreibt. Das heißt, wenn sie sich jetzt extrem aufregt oder extrem wütend auf was ist, dann siehst du, dass hinter ihr auf einmal die Wand aufreißt.
Okay.
Das ist halt so die kleine Variante.
Mhm.
Und später steigert sich das Ganze. Also später steht sie halt irgendwie im Wald und du siehst halt wirklich um sie rum so die Bäume auseinanderfallen. So.
Okay.
Und das heißt, die Gefühle, die sie halt in sich auslöst, wenn sie wütend wird, traurig ist oder irgendwie so eine extreme Emotion empfindet, das wirkt sich dann auf ihre Umwelt aus. Und sie kann das am Anfang nicht so richtig kontrollieren.
Und das, was da aber passiert in so einem Moment, ist immer das Gleiche, nur in verschiedenen Stärkegraden? Oder ist je nach Emotion eine andere, passieren dann andere Dinge?
Nee, das hat in erster Linie ist das wirklich so, wenn sie halt wütend oder enttäuscht ist und sie irgendwie emotional eher negativ befangen ist. Also da passiert jetzt nichts, wenn sie total happy ist. Dann ist alles gut.
Ach so.
Dann ist alles in Ordnung. Wenn sie sich aber extrem über irgendwas aufregt oder wütend ist oder sie jemand gerade drangsaliert, dann geht irgendwas zu Bruch.
Dann okay, ist irgendeine Destruction. Und das ist aber auch immer so, dass dann Dinge zu Bruch gehen, ja. Da passieren keine anderen Dinge.
Okay. Da kippt halt irgendwas um oder du siehst in der Bibliothek halt die Regale so ineinander so zusammenklappen, wie so Dominosteine.
Ja.
Das passiert da, wenn sie sich aufregt. Oder dieser Riss in der Wand oder diese Bäume und so. Also ihre Emotionen übertragen sich auf ihre Umwelt. Das heißt, die hat irgendwelche komischen Kräfte, wo die Umwelt auf ihre Emotionen reagiert.
Mhm.
Und das kommt dann zu diesem ganzen Gefühlswirrwarr dazu, dass sie versucht zu ergründen, woher diese Superkräfte kommen. Und der Einzige, der dahinter kommt, dass sie diese Kräfte hat, ist nämlich ihr Nachbarsjunge Stanley Barber.
Mhm.
Der bekommt das mit. Und der versucht das Ganze auch ein bisschen rauszufinden, was sie kann, was sie nicht kann, versucht sie dann so ein bisschen auszutesten, was auch die eine oder andere ziemlich coole Szene nach sich zieht. Und das ist echt eine coole Serie. Also ich würde die schon vergleichen mit The End of the Fucking World. Die ist nicht groß so, die ist halt auch immer relativ kurz so mit jeweils so 25 Minuten. Aber macht Spaß.
Und gibt eine Staffel bis jetzt.
Ja, das ist das Ding. Es gibt einen riesen Cliffhanger nach den 7 Episoden.
Mhm.
Und im August 2020 gab halt Netflix bekannt, dass die Serie eingestellt wird. Auch unter anderem aufgrund von Corona.
Mhm.
Weil nämlich Covid-mäßig wusste man nicht, wie es weitergeht. Man konnte nicht richtig planen. Man konnte die Schauspieler nicht irgendwie dem Bescheid sagen, wann es weitergeht. Aufgrund der Einschränkungen. Und deswegen hat man die Serie dann komplett eingestampft. Und das ist leider sehr schade, weil es gibt einen riesen Cliffhanger am Ende. Und ich hätte gerne noch mehr davon gesehen. Es gibt aber nur diese 7 Episoden aus dem Jahr 2020. Und wird auch nicht weitergehen.
Hm.
Leider, leider.
Aber fandst du richtig gut, ja?
Ich fand's trotzdem gut, ja.
Als du über die Handlung gesprochen hast und ich meine mich auch zu erinnern, als das rauskam, wie das aussah so, also plakatmäßig, und da kam das Gefühl auf, bist du nicht ungefähr 30 Jahre zu alt für die eigentliche Zielgruppe?
Warum?
Ist das nicht, glaubst du nicht, dass das eine Serie ist, die an Teenager orientiert ist?
Auch, ja. Aber nicht ausschließlich. Also, da könnte ich ja theoretisch...
Nein, aber die Hauptzielgruppe ist jetzt so, hätte ich eben gedacht, ist jetzt ähnlich wie bei How to Sell Drugs Fast Online oder wie heißt es? Online Fast.
Habe ich nie gesehen.
Oder halt solche Serien, die einfach ganz klar an Teenager appellieren.
Also nur, weil jetzt ein Film irgendwie auf dem College spielt oder in einer Highschool?
Nee, auch das, was da inhaltlich passiert, was du so beschrieben hast, dass es eben um ihre Gefühlsgeschichten geht und sie dann noch Superkräfte entwickelt. Das klingt für mich wirklich nach Stoff für Teenager. Aber also man kann sich das ja manchmal trotzdem gut angucken. Mhm. Es war jetzt nur wirklich eine Frage, glaubst du nicht, dass das die Hauptzielgruppe ist dafür?
Ich bin sehr empathisch. Ich kann mich in verschiedene Charaktere reinversetzen und ich kann mich auch in Serienkiller reinversetzen, obwohl ich keiner bin.
Ja, ja.
Und deswegen funktioniert das auch mit einer 16-Jährigen in der Pubertät.
Okay. Dann andersrum gefragt, was hat das Ding für eine Freigabe?
Weiß ich nicht.
Okay.
Habe ich nicht dazu geschrieben. Soll ich das mal schnell googeln, weil ich bei der Serie
mir würde auch reichen, wenn du einschätzt, ob du glaubst, dass das eben für Teenager gemacht wurde oder nicht, jetzt in der Hauptzielgruppe.
Also für Teenager schon, aber es wird schon an einer oder anderen Stelle explizit. Also.
Okay.
Wo steht denn das? Gibt es hier ein Rating bei Serien? Weil hier steht zum Beispiel keins.
Nicht?
TVMA? Was heißt das?
Ja. Mature Audiences.
Ach so, okay. Mature Audiences heißt nicht für Kinder geeignet.
Nee, eben, das ist dann schon, okay. Ich glaube, 16 aufwärts oder.
Ja, ich denke auch, das ist ein bisschen zu blutig und noch zu brutal älter. Für die ganz Jungen. Oder für 12-Jährige, 13-Jährige.
Ach auch so, das wird blutig.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, Entschuldige, das ging bisher nicht aus deiner Erzählung hervor.
Ach so, sorry. Nee, das wird doch explizit.
Aber gegen wen wird es denn hier blutig, wenn sie eigentlich nur zwei Love Interests hat, oder beziehungsweise eigentlich nur eine und der andere will auch was von ihr und.
Das würde natürlich in den Spoilerbereich gehen,
ach so,
wenn ich jetzt sage,
okay,
wo es blutig wird, aber.
Na gut.
Wenn, spätestens in dem Moment, wenn man sich den Trailer anguckt, da sieht man sie blutüberströmt durch die Straßen laufen.
Ach so.
Was übrigens eine Referenz an Carrie ist. Mhm. Das ist nämlich die gleiche Stelle, wo halt Carrie aus dem Urteil im Ende der 70er, aus dem Ursprungsfilm, auch blutüberströmt durch die Straßen rennt. Und die gleiche Szene wurde hier bei I'm Not Okay wird das auch übernommen.
Oh, wie
weil
cool.
Sophia Lillis auch blutüberströmt durch die Straße läuft.
Okay.
Das war die Referenz. Aber woher das Blut kommt und so, das werde ich Ihnen natürlich nicht verraten. Aber ja, geht schon ab an der einen oder anderen Stelle.
Also, okay, nee, weil das klang, deswegen habe ich ja nach Teenagern gefragt, das klang überhaupt nicht danach, als wird das jetzt hier irgendwie noch groß blutig.
Doch, doch.
Ja. Mhm. Ja, weil dann kann ich auch wiederum verstehen, wenn du so einen Trailer siehst, warum du Bock hast, das zu sehen.
Mhm. Wobei ich meine, guck mal, du guckst dir ja The End of the Fucking World an und da hast du ja auch so eine Killer-Thematik, weil die bringen ja auch auf ihrem Road bringen die auch Leute um aus Versehen.
Ja.
Oder teilweise auch bewusst. Und,
ja, das weiß ich jetzt, weil wir drüber gesprochen haben, aber ich habe mir sonst noch nichts reingezogen.
Genau, aber es ist trotzdem, also selbst ohne diesen Mord oder ohne jetzt diese Blutszenen, ist das trotzdem etwas, was ich mir angucken kann. Also ich habe ja hier Me and Earl and the Dying Girl, wo auch drei sehr junge Charaktere da die Hauptrolle spielen. Das konnte ich mir auch gut angucken, obwohl ich aus dem Alter rausgewachsen bin. Also.
Nee, den mochtest du ja sogar sehr.
Ja, ja, deswegen sage ich ja. Und da passiert jetzt nichts Explizites, wo ich sage, okay, es muss jetzt hier Blut sprießen, damit ich mich da reinversetzen kann.
Okay.
Das geht auch ohne.
Nee, aber es ist trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich hätte sonst die komplette Tonalität von der Serie wirklich ganz falsch eingeschätzt.
Okay. Also es ist jetzt auch nicht so, nicht, dass du jetzt in einem anderen Extrem bist. Das ist nicht so, dass hier Köpfe platzen an jeder Ecke.
Nein, nein, aber ja. Ich hätte hier halt nicht gedacht, dass hier jemand blutüberströmt ist plötzlich.
Okay.
Also so gar nicht.
Doch ist es. Hier passiert schon das eine oder andere. Und die ist teilweise schon extrem witzig. Also die hat wirklich sehr humorvolle und ironische Momente und die Musik ist sehr geil angesetzt. Du hast Songs von David Bowie und so Songs, die halt ungewöhnlich sind für so eine Serie, also aus den 80s und so. Und das haben die auch sehr gut reingepasst.
Okay, hast du denn jetzt mal vom blöden Cliffhanger abgesehen, irgendwas auszusetzen?
Nicht viel, ne? Nö, eigentlich nicht.
Okay.
Hat man ja auch schnell so 20, 25 Minuten Folge und auch schnell weggesnackt.
Mhm.
Sind halt nur 7 Episoden, insofern, nee, hab nicht wirklich was auszusetzen.
Okay.
Ja, ich komme mal zu dem Punkt. Ja. IMDb 7,5 für I'm Not Okay With This.
Mhm.
Metacritic 67. Rotten Tomatoes bei einer 86%, Audience bei einer 85%. Letterboxd nicht vorhanden.
Ich sag, du bist bei 8.
7,5.
Ach. Okay.
Für I am not okay with this. 7,5.
Okay.
Aber durchaus eine Empfehlung. Es ist halt schade, wenn man weiß, dass sie halt nicht weitergeht und dass sie halt nicht abgeschlossen ist. Aber es ist trotzdem eine gute Serie.
Okay.
Sophia Lillis macht das gut. Die ist talentiert.
Wie alt ist sie ungefähr?
Die war 16, als sie hier gedreht hat. Im Jahr 2020, also die ist jetzt, glaube ich, knapp. Die ist jetzt vielleicht 18 oder so.
Okay.
Noch sehr jung.
Okay. Na gut, dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Remake.
Jetzt geht's los.
Wobei dieser Film ist insofern besonders, weil der nicht nur ein Remake ist, sondern auch gleichzeitig ein Sequel.
Okay.
Und das gibt's ja nun wirklich nicht oft.
Nee, das ist untypisch.
Oder? Also mir würde, glaube ich, jetzt so aus dem Stegreif auch kein einziger anderer Film einfallen, bei dem das so ist. Ja, wie auch immer. Es geht um Vacation.
Ah.
Aus dem Jahr 2015, auf Deutsch Vacation. Wir sind die Griswolds. Tja.
Vacazione.
Du hast ihn gesehen, ne?
Habe ich gesehen.
Ja. Und gleich mal vorweg, wie fandst du den?
Nicht so gut wie die Originale.
Ja, da sind wir uns schon mal einig.
Ja, und haben so ein paar Sachen verändert, die für mich nicht reingepasst haben. Also, die haben so Hangover-Humor reingebracht, was für mich in den Griswold-Film eigentlich nicht zu suchen hat. Auch wenn wir jetzt ein anderes Jahr haben und anderes Publikum, anderen Humor. Das war halt komisch. Also so diese Szene mit der Autofahrerin und so, die man ja von damals, wo hier die Referenz gezogen wird, aber wo man das Ganze natürlich nochmal überspitzt dargestellt werden musste. Das fand ich irgendwie unpassend. Das hat mir nicht gefallen.
Ja, wobei gerade diese Momente, die eben so eine klare Hommage an den Alten sind, fand ich ziemlich geil.
Weil es einerseits natürlich cool ist, dass sie die zitieren, was du sie erkennst.
Aber, und dass sie es dann halt einen Tick anders machen.
Ja gut, aber irgendwie weiß ich nicht. Das waren dann nicht mehr die Griswolds für mich.
Nee, ist es auch nicht. Hat aber hier auch wieder viel natürlich mit der Besetzung zu tun und dann die Chemie zwischen den Leuten und natürlich dem, was sie hier versuchen, inhaltlich zu erzählen. Es ist nämlich so, die erzählen jetzt einen erwachsenen Rusty Griswold, der, für alle, die es nicht wissen, der damals der Sohn war bei der alten Reihe von den Griswolds. Das heißt, es geht hier eben, im Prinzip ist das Pendant zum ersten Film der Reihe, wo sie nach Wally World fahren. Weil hier ist eben Rusty Griswold mittlerweile erwachsen und verheiratet, gespielt von Ed Helms übrigens, und seine Frau Debbie Griswold wird gespielt von Christina Applegate. Die beiden haben zwei Söhne und eigentlich ist alles soweit cool, wobei die Söhne, der Kleinere ist ausgerechnet in dem Szenario der Bully, also der nervt den älteren Bruder die ganze Zeit und drangsaliert ihn aufs Übelste. Und ansonsten läuft's aber erstmal solide. Die haben jetzt nicht die geilste Ehe, weil das ist auch alles wohl so ein bisschen eingeschlafen und irgendwie ist es auch so, dass die seit 10 Jahren immer irgendwie die gleiche Hütte mieten, wo sie dann in Urlaub hinfahren und das ist halt alles eben ziemlich eingeschlafen. So, da ist wenig Abwechslung drin und der hat einen soliden Job als Pilot von so einer Privatlinie, ne? Er fliegt nur innerhalb von den USA. Und dann wird eben auch etabliert, dass er halt so die anderen Piloten, die dann eben Langstrecke fliegen und so, dass die halt so ein bisschen über ihm stehen und er ist halt so ein bisschen ähnlich wie damals. Der Vater ist er halt so ein bisschen der Lutscher. Und hat aber natürlich auch, wie der Vater, von sich selbst eine recht hohe Meinung. Zumindest nach außen hin. Und dann geht's eben drum, dass jetzt dieser Urlaub wieder ansteht, wie eben all die Jahre. Und eigentlich war auch schon geplant, dass sie wieder in diese Hütte fahren. Aber er merkt dieses Mal, ganz auf Zack ist, merkt er dieses Jahr, dass seine Frau das eben nicht toll findet. Hört dann eben auch, wie sie einer Freundin sagt, dass sie es nicht übers Herz bringt, ihm zu sagen, wie scheiße sie diese Hütte findet, weil sie da jedes Jahr hinfahren und so. Und dann guckt er sich abends im Bett dann Fotos an von den letzten Urlauben und sieht, wie sie jedes Jahr trauriger aussieht auf den Fotos und genervter und entscheidet dann, ja, jetzt machen wir dieses Jahr was anderes. Und dann inspiriert durch Familienfotos und da geht schon die erste Hommage los, weil das ist echt ganz nett, weil du siehst dann hier von jedem der 4 alten Teile siehst du eben die Konstellation und die verschiedenen Rustys, die es gab und natürlich auch eben die verschiedenen Töchter. Chevy Chase und Beverly D'Angelo immer die gleichen und dann aber eben immer die anderen Kinder und du siehst eben alle 4. Und inspiriert dadurch sagt er dann, okay, wir müssen das, wir brauchen auch so einen Trip wie damals, der uns irgendwie so zusammengeschweißt hat. Und deswegen fahren wir jetzt mit der ganzen Familie nach Wally World. Wie eben im ersten auch. Und dann gibt's einen Dialog zwischen Ed Helms und Christina Applegate, wo sie eben genau darüber sprechen. Ne, die ziehen das auf, so nach dem Motto, willst du jetzt original was machen, was du vor all den Jahren schon mal gemacht hast? Und zitieren da halt jetzt auch den Film und beziehungsweise sprechen halt selber den Film an und meinen eben so, nee, das ist zwar das Gleiche, aber wir machen auf jeden Fall ein paar Sachen anders.
Ja, klar.
Ne, so, und das
selbstreferenziell.
Selbstreferenziell und eben auch irgendwo selbstironisch. Das fand ich ganz cool. Auch wenn sie sich damit natürlich erstmal alle Türen aufgemacht haben für eben, wir machen eventuell dann doch genau das Gleiche und es ist halt selbstironisch, haha. Aber ich fand es trotzdem cool, dass sie es zumindest einmal in irgendeiner Form thematisieren, weil es ist natürlich, sieht es auf dem Papier erstmal nach was aus, so denen fällt nichts mehr ein, jetzt gehen sie hin und gucken, was war erfolgreich, erst recht an Franchises, machen wir das einfach nochmal. Und dass sie das eben mal so kurz ansprechen, das fand ich schon mal ganz nett. Und dann gibt's eben diese ganzen Hommage-Momente, wo halt der alte Film zitiert wird. Und dann gehen eben, laufen die Situationen in den meisten Fällen leicht anders ab. Und das fand ich in den meisten Fällen schon ganz nett. Aber ich bin da natürlich bei dir. Also, das ist hier nicht das Gleiche wie mit Chevy Chase damals.
Kanntest du den Film vorher? Entschuldige. Das ging jetzt nicht hervor. Also, war das jetzt eine Erneutsichtung? Oder
nein,
von dem?
Nein, das war eine erste
Sichtung. Das war eine erste Sichtung.
Ich habe mich nämlich gerade, weil die Alten bei mir schon auch hoch im Kurs stehen, habe ich mich da immer gegen geweigert, weil ich auch einfach zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, ey, schon im Vorfeld ungesehen, so, das kann eigentlich nichts werden. So, das Ding ist zum Scheitern verurteilt. Weißt du? Weil einfach
ging mir ähnlich.
Im Ansatz. So.
Ging mir ähnlich, aber es gab so eine Leute wie Patrice, den wir ja beide kennen.
Mhm.
Der kam auf mich zu und meinte so, ey, ich liebe die alten Griswold-Filme, aber der ist wirklich lustig und gut und das musst du dir angucken. Die haben hier ein paar Sachen anders gemacht und der ist super, wirklich keine ohne Vorurteile da rangehen und gucken.
Mhm.
Und deswegen waren die Erwartungen auch wiederum so, okay, vielleicht ist er doch gut, so, weil der hat mir den wirklich angepriesen. Hat dann nochmal nachgefragt, hast du jetzt gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen. Deswegen habe ich mir den irgendwann mit gewissen Erwartungen tatsächlich angeguckt und die wurden enttäuscht.
Okay. Ja, siehst du, da war ich dann natürlich nicht, weil ich war eher noch auf dem Stand, wo ich dachte, oh mein Gott, also das kann eigentlich nicht funktionieren.
Das ist besser.
Ja.
So und daran zu gehen.
War von Vorteil, wirklich, weil ich dann eben an manchen Stellen echt positiv überrascht wurde. Und das hat dann doch insgesamt echt gut funktioniert. Und das wiederum hat mich echt überrascht, weil natürlich gibt's hier ein paar Stellen, wo du denkst, Alter, really? Also, weil gerade in der Schiene, die du vorhin angesprochen hast, da hauen sie schon ordentlich auf die Kacke. Weil auf ihrem Trip treffen die dann natürlich auch auf Rustys Schwester. Die natürlich mittlerweile auch erwachsen ist, von Leslie Mann gespielt wird. Und Audrey ist dann eben mit natürlich einem super geilen Typen verheiratet. Während Rusty halt so ein Lutscher ist, hat sich Audrey Chris Hemsworth abgecheckt. Und da ist dann auch irgendwie wirklich gefühlt viel zu lange, ist das der Witz, dass er halt mit einem riesengroßen Schwanz durch die Gegend rennt.
Zum Beispiel.
Und da, ja, das treten die echt unnötig breit und deswegen gibt's da schon auf jeden Fall ein paar Sachen. Das sind dann, gehört natürlich dann auch in die Richtung Witze, die du halt echt von Weitem kommen siehst.
Ja, die leider nicht witzig sind halt.
Und die dadurch erst recht nicht witzig sind, ja. Aber ich hatte hier auf jeden Fall schon ein paar Momente, wo ich wirklich laut loslachen musste. Es gab schon auf jeden Fall ein paar Momente. Allein diese Karre fand ich halt grandios. Dass der sagt, jetzt aufgrund der Kürze der Zeit konnte ich kein geiles Wohnmobil abchecken oder irgendeine komfortable Karre.
Mhm.
Also er verkauft es natürlich so, als hätte er sich hier die geilste Karre abgecheckt, aber es war halt irgendwie, was heißt es, ich glaube ein albanischer Hersteller soll es sein. Irgend sowas. Und die Karre ist halt so lustig, einfach schon auf ihre Art, finde ich. Weil die halt null damit klarkommen und das Ding einfach 1000 Funktionen hat, die kein Mensch braucht und er aber halt auch zu keinem Zeitpunkt weiß, wie er die zu bedienen hat.
Ja, das wiederum war ganz witzig.
Und die Karre ist fast ein eigener Charakter in dem Film. Sonst fand ich schon ganz geil.
War aber auch die Karre schon bei den Griswolds damals. Mit dieser Holzverkleidung.
Eben, total.
Das war ja schon Charakter.
Und ich meine, die kommt ja dann auch nochmal zum Einsatz. Das fand ich halt auch irgendwie ganz schön, dass es da auch noch so einen kleinen Hommage-Moment gibt.
Das war eine schöne Hommage, ja.
Dann auch, wie sie diesen Song auch da wieder, ne, anders interpretiert, aber der Song zieht ja auch ganz durch den Film durch, eigentlich immer wieder. Mhm. Ja, und eben, also all diese Sachen, die haben bei mir dann doch dazu geführt, dass ich das alles ganz gut fand. Also ich war auf jeden Fall unterhalten, ey, und ich, wie gesagt, fast schon positiv überrascht.
Fast.
Ja.
Dann, warum denn nicht? Also wegen den Rohrkrepierern.
Ja, eben. Also okay. Gab natürlich einfach ein paar Sachen, wo ich auch dachte, ja, das ist es nicht. Mhm. Aber dann diese, ich meine, es sind so kleine Sachen, die sie verändern, dass die da jetzt eben nicht einen Sohn und eine Tochter haben, sondern dass sie halt zwei Söhne haben. Mhm. Und die sich halt permanent nerven. So die Dynamik zwischen den beiden fand ich ganz cool. Es liegt aber auch daran, dass der den älteren Sohn spielt, den James Griswold, Skylar Gisondo, der ist mir schon bei Righteous Gemstones positiv aufgefallen.
Ja, ist doch der von Booksmart.
Genau.
Der diesen bling-bling-reichen Typen immer spielt, der von
Santa, Santa Clarita Diet hat er ja auch mitgespielt.
Genau, ja. Und der Nachbarsjunge.
Ja, also der hat auf jeden Fall Comedy-Talent.
Hat er. Aber auch ein ziemlicher Typecast.
Ja, ja, klar. Der ist voll auf diesen Lutscher gebucht. Total.
Lutscher, aber doch recht laut und recht, also nie so der Unscheinbare, sondern immer schon so einer, der sich mit allen irgendwie, der so auf Partys immer so rocken will. So. Also er ist zwar ein Außenseiter, aber er ist nie der Typ, so der sich irgendwo in die Ecke stellt und, weißt du, sondern so ruhig ist. Sondern
doch, also ist er jetzt hier gerade in dem Film extrem.
Ist das
und
da?
Und bei Righteous Gemstones schon. Eigentlich auch. Also,
okay.
Doch, der spielt schon auch oft, aber der ist dann halt, der gerät dann halt immer unfreiwillig in Situationen, in denen er nicht sein will.
Ja gut, klar.
So einer von der Sorte. Ja. Tja, und dann haben wir eben neben allen schon genannten natürlich eben auch noch Cameos von Chevy Chase und Beverly D'Angelo. Charlie Day spielt eine kleine Rolle, Ron Livingston und Norman Reedus. Mhm. Deswegen, also das Line-Up ist schon auch echt ordentlich. Regisseure waren die beiden Autoren, John Francis Daley und Jonathan Goldstein, die ursprünglich gar nicht damit gerechnet haben, dass die hier auch Regie führen, aber die haben das Drehbuch geschrieben. Dann hieß es plötzlich übrigens, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch Regie machen. Und das haben sie dann gemacht. Und die haben wohl im Vorfeld echt auch versucht, so ziemlich, die sind, glaube ich, an jeden rangetreten, der in den alten Filmen irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also dann auch an sämtliche Leute, die Randy gespielt haben und Audrey und so, damit die irgendwie kurz einen Gastauftritt haben. Die meisten wollten das nicht. Mhm. Und Randy Quaid konnte seine Rolle als Cousin Eddie leider auch nicht wieder aufnehmen.
Haben wir schon erzählt, wie seine Karriere so verlaufen ist in den 90ern und in den 2000ern.
Ja, das hat bei ihm jetzt hier wohl damit zu tun gehabt, dass er verhaftet wurde, weil er irgendwelche Sachen nicht bezahlt hat. Ja,
ja, habe ich auch schon darüber berichtet, dass der gut abgestürzt ist. Lustigerweise habe ich einen Film heute mit ihm. Passenderweise.
Ah ja. Okay, das passt wirklich. Ja, warte, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Was habe ich schon erzählt? Anthony Michael Hall, Ethan Embry und Johnny Galecki wurde eben nochmal die Rolle als Rusty angeboten. Die haben es abgelehnt. Will Ferrell war sogar mal im Gespräch.
Ach so?
Schlussendlich ging es an Ed Helms.
Ach, für die Hauptrolle sogar?
Ja. Yeah.
Krass, okay.
Ja, das wäre natürlich was geworden. Naja.
Dann hätte sie ihn schon viel früher gesehen.
Auf jeden Fall hätte ich den früher gesehen. Ja, das hätte keine 6 Jahre gedauert.
Nee.
Ja, aber so, wie gesagt, ich war positiv überrascht und habe hier wirklich das eine oder andere Mal laut gelacht und war unterm Strich dann doch sehr unterhalten. Ich finde zum Beispiel auch schon das Intro, das ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil das fand ich eine sehr schöne Idee. Dass die real existierende Familienfotos von wem auch immer nehmen, also ich weiß nicht, ob das Familienfotos von Cast und Crew waren oder wie auch immer. Und dass du dann immer die Einblendung der Schrifttafeln hast, die den Teil des Fotos abdecken, der halt eigentlich das Ding zum katastrophalen Foto macht und das dann aber immer noch aufgedeckt wird. Mhm. Weißt du, du siehst da irgendwie so zwei Leute auf dem Pferd sitzen und fröhlich in die Kamera grinsen und dann wird der untere Teil des Bildes aufgemacht und du siehst, wie das Pferd halt gerade lospisst.
Stimmt, ja.
Solche Sachen.
Ja,
oder dann eben auf irgendeiner Wildwasserbahn so schreiende, jubelnde Menschen und dann auch da wieder wird der Teil des Bildes aufgemacht, wo du siehst, der in der dritten Reihe kotzt halt gerade.
Ja, so ja, stimmt. Er ist ganz kreativ.
Das fand ich ein ganz cooles Intro, das hat schon echt Spaß gemacht. Und ja, alles in allem, den kann man echt gut machen.
Gucken wir doch mal rein, wie viel ich dem gegeben habe.
Ja, mach doch mal. Ich sag mal so lange noch was zum Einspiel, weil der hat 31 Millionen gekostet und über 107 Millionen eingespielt. Insofern hat auch das wieder funktioniert. Vacation. Tigris Waltz, Alter. Im Jahre 2015. Immer noch funktioniert das.
Aber ist nicht, also ein Sequel oder so, ist jetzt nicht zustande gekommen oder wird geplant? Oder?
Hab ich nicht gefunden, ob da irgendwas geplant ist.
Hast keine News gefunden dazu?
Nee.
Bei mir hat es nicht ganz so lange gedauert. Im März 2017 habe ich den gesehen. Mich Patrice dann doch zu sehr genervt. Und 3 Sternchen habe ich gegeben hier bei Letterboxd. Also, das entspricht einer 6 ungefähr.
Okay. Ja, aber siehst du, geht doch.
Ja. Also, fand ihn jetzt nicht ganz daneben, aber ich hatte schon ein bisschen was auszusetzen. Also.
Ja, klar. Also in dem Film kannst du eine Menge aussetzen.
Ja, eben.
Also gerade eben, was so manche der Figuren angeht, ist so, pff.
Da war schon viel so, oh boy.
Ja.
Also da gibt es ja noch diese, war das so eine Hüpfburg-Szene mit Christina Applegate?
Ja, die, weil sie dann auf ihrem alten College-Campus vorbeifahren.
Ja, genau so war das. Die fand ich zum Beispiel auch nicht.
Das war auch ziemlich unnötig, ja, weil, dann, weil natürlich auch da wieder die Schublade, sie decken halt auf, was sie für eine wilde Vergangenheit hat, wie sie im College einfach alles gebumst hat, was, wie war ihr Spitzname? Weil sie heißt ja Debbie, Debbie Does...
Debbie the Mattress.
Nee, irgendwas mit Debbie Does Everything oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber gut, die Witze sind dann
eben
nicht deswegen, so lustig.
Ja.
Ja, immer wenn es so ein bisschen zu sehr American Pie sein wollte, dann ist Vacation übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, aber zum Beispiel diese Stelle, wo sie da an dem Punkt wollen, wo 4 Bundesstaaten aufeinandertreffen.
Ah ja, stimmt,
in der Nacht.
In diesem Motel da, oder?
Sie sind in einem Motel und in der Nähe von diesem Ort, wo diese 4 Bundesstaaten aufeinandertreffen, ich glaube, das ist irgendwie New Mexico und 3 andere Bundesstaaten, wie auch immer. Jedenfalls kommen sie dann nachts dahin und dann kommen aus jedem Bundesstaat dann eben der zuständige, was ist es, irgendein Ranger,
Sheriff, weiß ich was. Ja.
Und dann haben den Dialog, den die dann untereinander haben, das ist schon auch ziemlich geil.
Stimmt, die Szene war auch ganz gut, ja.
Ja.
Da war noch, das war doch ein Cameo, oder? Da waren noch irgendwelche prominenten Gesichter.
Ja, da war hier, Ranger. Ach, wie heißt sie von It's Always Sunny in Philadelphia, die Olsen.
Caitlin Olsen, ja.
Caitlin Olsen,
die war dabei.
Die zum Beispiel war eine davon und Michael Peña war der aus New Mexico und so.
Richtig, siehst du, ich erinnere mich. Da waren bekannte Leute.
Nee, deswegen, also der Film, was das Line-Up angeht, das ist auf jeden Fall alles sehr ordentlich.
Mhm.
Ja, zu den Zahlen. 6,1 auf IMDb. Metascore ist natürlich dunkelrot. Der ist bei 34. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik auch schmerzhafte 4,3 und vom Publikum immerhin 3,1. Auf Letterboxd ist er bei einer 2,5. Die Mitte.
Na siehst du, da habe ich ja sogar Letterboxd getoppt.
Mensch.
Mit 3 Sternen statt 2,5. Ich glaube, du konntest ein bisschen mehr anfangen, deswegen sage ich, du bist bei einer 7.
Das ist richtig.
Schön.
Souverän macht der Guess hier eine Nullrunde.
Schön.
Ja, so viel zu Vacation.
Lustiger Übergang zu meinem Film, weil auch ich habe eine Vacation quasi.
Mhm.
Denn wir kommen von Vacation direkt zu einem Film, der heißt Sullivan's Travels. Sullivan's Reisen. Was schon lustig ist, weil wie gesagt, Vacation, Travels. Diese Worte werden oft zusammen genannt. Ein Film aus der Schneiderliste, 1001 Movies You Need to See Before You Die, aus dem Jahr 1941 in strahlendem Schwarz-Weiß.
Ah, okay.
Adventure, Comedy und Drama und in Fankreisen ziemlich beliebt.
Mhm.
Regisseur und Skript des Ganzen, Preston Sturges. Das ist ein namhafter Herr, der war 3-fach Oscar nominiert, hat auch einen Oscar mit nach Hause gebracht. Und in der männlichen Hauptrolle Joel McRae, der hat 94 Acting Credits, hat viel Western gedreht. Und dann haben wir noch eine glamouröse Femme Fatale der Filmgeschichte in der weiblichen Hauptrolle, Veronica Lake.
Mhm.
Und das ist schon echt ein geiler Film. Weil 1941 war dieser Film definitiv seiner Zeit voraus. Finde ich schon erstaunlich, was der hier teilweise abreißt. Er steigt damit ein, Sullivan ist in Hollywood ein durchaus erfolgreicher Filmemacher, Regisseur. Und wir steigen ein, wie so zwei Hollywood-Mogule mit ihm in so einem Vorführraum sitzen und gucken sich so eine Szene von so einem Western an, die gerade so, wo so eine Schießerei und Schlägerei auf so einem Dach von so einem fahrenden Zug stattfindet, und die gucken sich diese Szene an und sind alle voll begeistert, bis auf den Regisseur selber.
Okay.
Dann Sullivan kommt so raus und dann sind die im Büro und dann gibt es so eine riesige Dialogszene, wo er halt, also wo die Produzenten halt sagen, ja, das wird der nächste große Hit und das ist ein Riesending und das ist voll geil. Aber Sullivan ist nicht zufrieden. Aus dem einfachen Grund, weil er dreht halt Western, er dreht Actionfilme, er dreht halt so Komödien und Familienfilme und ist halt so der Hit. Alle freuen sich auf seine Filme, rennen ins Kino. Aber es erfüllt ihn nicht mehr. Der will halt mehr. Der sagt sich halt so, ja, überall herrscht Armut, wir hatten hier einen Weltkrieg, es gibt Tote in verschiedenen Regionen der Welt und das ist die reale Welt und wir gucken uns hier irgendwelche Cowboy-Filme an und irgendwelche Schießereien und irgendwelche, machen irgendwelche Witze und irgendwelche Komödien und Slapstick und so, das kann es nicht sein.
Okay.
Und er hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt, er möchte was Ernsthaftes drehen und hat sich Homers Odyssee genommen.
Ah ja. So
und darauf beruht ja das Buch Oh Brother, Where Are Thou? Beziehungsweise auch die Verfilmung, die dann später die Coen Brothers verfilmt haben.
Ja.
Und das hat er gesagt, daraus macht er einen Film. Mhm. Was die Coen Brothers übrigens hier aus diesem Film haben und haben dann den Titel genommen und haben dann praktisch den Film daraus gemacht. Das haben die von Sullivans Reisen.
Okay.
Und die Produzenten meinen so, ja, das ist ja ein total ernster Stoff und so und warum und du hast doch voll Erfolg. Und da hat er gesagt, ja, Erfolg ist nicht alles. Ich will mich halt selber auch mal ein bisschen finden und mich selber ein bisschen erden.
Okay.
Das reicht ihm aber noch nicht mit dem Erden. Weil er nimmt sich vor, damit er das Mindset für diesen Film kriegt, verkleidet er sich als Landstreicher, als Hobo. Mhm. Zieht sich die abgeranztesten Klamotten an, duscht nicht und zieht los ins Amerika.
Weil er jetzt erstmal selber eine Art Odyssee hinter sich bringen möchte, oder was?
Ja, und weil er selber irgendwie am Boden sein will, um diesen Film drehen zu können. Er will selber mal so die Armut mitbekommen und nicht diese Hollywood-Kreise auf irgendwelchen Partys oder Vorführräumen, sondern er will so mit den Armen, mit den Landstreichern will er halt interagieren und will sehen, wie das ist so auf der anderen Seite der Medaille.
Okay.
Weil als Charakterdarsteller, ganz Method-Actor, wie er will, will er jetzt halt als Penner wissen, wie das ist.
Moment mal, er ist doch der Regisseur, oder nicht?
Er ist der Regisseur.
Aber er spielt dann auch in seinen Filmen immer die Hauptrolle, oder wieso?
Er spielt dann auch mit in seinen Filmen, ja genau. Er ist Regisseur und Schauspieler und so und alles drum und dran. Das ist so ein Tausendsasser.
Okay.
Produziert auch seine Filme teilweise zum Teil. Also ist halt so ein, Hollywood-Macher.
Mhm.
Ja.
So ein Orson Welles.
Genau. Und dann zieht er sich die abgeranztesten Klamotten an, verabschiedet sich von seinem Butler, zerreißt sich halt hier noch die Ärmel und so weiter, reißt sich irgendwas rein. Nee, das sieht mir noch nicht ranzig genug aus, lässt er sich noch ranzigere Klamotten kommen.
Mhm.
Nimmt sich dann auch so ein Stock mit so einem Bündel dran, weißt du, wie
natürlich,
früher.
Ja.
Und damit zieht er dann los. Mit dem Ergebnis, dass er kurz danach Veronica Lake kennenlernt, die so eine aufstrebende Schauspielerin in Hollywood ist. Und sie will ihm irgendwie helfen. Das endet dann relativ schnell im Knast. Weil die Bullen ihn anhalten, weil er immer noch mit seinem schicken Auto unterwegs ist. In seinem Penner-Outfit.
Oh nein.
Und will irgendwo hinfahren, um dann dort weiterzulaufen. Aber er nimmt Veronica Lake nimmt ihn dann praktisch noch mit.
Mhm.
Und dann werden die von Bullen gestoppt. Und die Polizisten glauben ihm natürlich nicht, dass er Millionär ist und dass es sein Auto ist, sondern die sperren ihn erstmal ein. Das heißt, sein erster Trip raus in die Welt ist relativ kurz, weil
sie nimmt ihn in seinem Auto mit?
Nein, er fährt mit seinem eigenen Auto, fährt er los.
Ja.
Und gabelt sie aber irgendwo auf, wo er sie kennenlernt hat.
Ach, er nimmt sie mit.
Genau. Mhm. Als er dann aussteigt aus diesem Auto und irgendwo was essen geht oder so hin und her, will sie ihm halt irgendwie helfen und Geld zu stecken. Und da sagt er so, nee, alles gut, du musst mir kein Geld zu stecken, aber kann ich dich irgendwo hinfahren? Und dann fährt die halt mit ihm im Auto mit.
Mhm.
Er landet im Knast und sie versucht ihn rauszuholen und er sagt, pass auf, kontaktier mal die und die, das sind hier Leute, die ich kenne und so weiter, die boxen mich wieder raus.
Mhm.
Und bei der Geschichte kommt relativ schnell bei ihr raus, er ist nicht der, für den er sich ausgibt, sondern er ist ein bekannter Hollywood-Produzent.
Ja, klar.
Und er ist hier auf Expedition und da kommen die Produzenten, boxen ihn raus. Das heißt, so schnell er losgefahren ist, so schnell ist er wieder zurück in Hollywood, weil die nämlich dann, die zahlen diese Kaution für ihn, er kommt wieder raus aus dem Knast, landet wieder da, wo er angefangen hat. Aber er zieht nochmal los. Er startet den Versuch nochmal und dann sagt sie sich, okay, ich finde es voll interessant, was du hier machst. Hat sich auch ein bisschen ihn verguckt und sagt, ich bin am Start.
Natürlich.
Ich mach das auch. Zieht sich dann auch so komische Männerklamotten an, so dass man sie gar nicht mehr erkennt, dass sie eine Frau ist.
Mhm.
Mit so weiten Hosen und so hin und her und so einem großen Hut. Und die ziehen dann zu zweit los. Und das ist schon richtig geil gemacht, weil das ist einerseits so ein Mix aus Dialogfeuer à la Marx Brothers, weil du richtig krasse, schnelle Dialoge hast in dem Film.
Mhm.
Andererseits hast du aber auch so eine Verfolgungsjagd wie früher in diesen Slapstick-Filmen, so zu Stummfilmzeiten. Das heißt, du hast einerseits eine Verbeugung vor diesen Stummfilmtagen, andererseits hast du aber auch geile, schnelle Dialoge.
Ja, das klang jetzt schon so mit diesem Landstreicher, das hat ja eh was von Chaplin sofort. Also.
Ja, ja. Und der wollte Chaplin auch später zitieren, dazu komme ich gleich. Aber was der dann erlebt auf diesem Weg mit Veronica Lake zusammen, das ist schon hammerhart. Also, ich habe ja schon gesagt, die landen im Gefängnis. Es gibt eine Riesenverfolgungsjagd. Er landet irgendwann im Arbeitslager. Er wird irgendwann für tot erklärt. Und was nicht alles. Also, da passiert einiges definitiv im Laufe des Films. Und das ist richtig gut. Das ist richtig cool. Weil einerseits ist der Film so ein kleiner Hint auf die Hollywood-Geschichte, weil Lubitsch wird erwähnt, weil sie dann rausfindet, dass er so ein bekannter Regisseur ist und Filmemacher und fragt sie dann so, ob er denn auch Lubitsch kennen würde. Und dann meinte sie, ja klar, mit dem war er irgendwie essen letzte Woche. Das heißt, es fallen so richtige Namen aus der Filmgeschichte.
Okay.
Und da sind einige richtig interessante Dialoge, weil sie ist dann zum ersten Mal, wo er dann aus dem Knast rauskommt und die ihn wegen der Kaution dann rausboxen aus dem Knast, sitzt sie bei ihm in der Villa am Pool. Und die sagt dazu, ja, ich war noch nie bei einem Filmproduzenten in der Villa am Pool. Und dann sagt sie aber so, aber ich bin auch eine unbekannte Schauspielerin. Und dann ist so eine kurze Pause und dann sagt sie, oder bin ich eine unbekannte Schauspielerin, weil ich noch nie in einem Pool von einem Filmproduzenten saß. Also von wegen, hallo Harvey Weinstein, so, weißt du? Ja. Ist schon auch intelligent, so der Dialog für einen Film aus 1941, wo ich denke, okay, das ist schon, das hat schon Hand und Fuß, ist geil. Und hat mir gefallen. Fand ich richtig gut.
Wie lange geht der?
Der Film geht 90 Minuten.
Ach so.
Ist ein Schwarz-Weiß. Adventure, Comedy, Drama und hat ein geiles Tempo. Also.
Ja, also mit der Länge, das dachte schon, es klingt ja nach allerhand, was da passiert.
Ja, ja, passiert einiges. Neben The Graduate ist das übrigens der Lieblingsfilm von Jerry Seinfeld. Sullivan's Travels. Und es ist wirklich ein toller Film. Veronica Lake ist toll. Sie spielt halt wirklich nicht so diese weibliche Staffage von damals, wie man öfter mal in den 40er, 50ern eingesetzt hat, sondern die ist halt wirklich schlagfertig und bietet ihm Paroli und will halt alles machen, was er macht und so. Und hat auch immer einen Spruch auf den Lippen und so. Und ist trotzdem super hübsch und glamourös. Also die ist auch sehr großartig in dem Film. Ich habe nicht viel von ihr gesehen bis jetzt, aber ich fand ich toll. Und die war während der Dreharbeiten 3 Monate ging es zwischen den 6. und 8. Monat schwanger.
Wow.
Das musste kaschiert werden. Und Edith Head, die wir hier schon hatten, die für fast alle Hitchcock-Filme die Kostüme gemacht hat, die schneiderte so unauffällige Kostüme, dass ihre Schwangerschaft nicht aufgefallen ist. Überleg mal, 7., 8. Monat. Ich meine, da sieht man definitiv was.
Ja.
Ich habe es nicht in einer Szene, habe ich bemerkt, dass die irgendwie schwanger sein könnte.
Abgefahren.
Voll hart.
Also gut, wenn du dann sagst, sie zieht sich dann weite Klamotten an und so, das hilft ja.
Ja, ja, klar. Gut.
Aber davor
so als Landstreicher schon. Aber davor hat sie halt so ganz normale Kleider an und so. Und,
ja. Krass.
Ich habe es nicht gesehen. Das haben die mit einer Kameraeinstellung und so haben es so geschickt gemacht, dass ich es nicht erkannt habe.
Wow.
Sehr geil. Ja, Sullivan's Travels, Sullivan's Reisen fand ich super. Echt guter Film. Toller Klassiker.
Naja, klingst sehr begeistert.
Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ist auch so in meiner Bubble, also Otto hat ihn gesehen, hat ihn riesig bewertet und so. Also er kommt überall sehr gut an.
Was heißt bei Otto riesig bewertet? Wir haben ja gelernt, dass er da manchmal, also gerade so in den obersten Bereichen...
Hat, glaube ich, 4,5 gegeben.
Okay.
Also geht nur noch ein halber Stern nach oben. Insofern, in dem Bereich bewege ich so sämtliche Bewertungen, die ich hier gesehen habe. Alle so zwischen 4 und 4,5, also da ist keiner irgendwie drunter. Der Film kommt wirklich gut an.
Na cool.
Ja, und auch sonst. IMDb 7,9 ist noch am schwächsten. Es gibt keinen Metascore und Rotten Tomatoes ist hier bei einer 8,7.
Wow.
Das entspricht einer 100% Bewertung. Und die Audience 4,2 von 5. Letterboxd Durchschnitt 4,0. Gut, wa?
Das ist alles richtig gut.
Sullivan's Travels.
Boah, das ist trotzdem schwierig. Das kann jetzt halt irgendwie, finde ich, so zwischen 8,5 und 10 wieder alles sein.
Kann man machen, den Film.
Ach komm.
Kann man machen.
Den sollte man machen, klingt so.
Sollte man gerne, ja, unbedingt machen.
Na was denn jetzt?
Sollte man gerne machen.
Ach, guess wieder, ey.
I wish you understood German.
I understood, I don't speak it.
Ja, das weiß ich nicht. Ah, fuck.
Was ist denn aus dem ersten Bauchgefühl geworden? Jetzt zerdenkst du es. Wenn du es zerdenkst, machst du meistens zu Fehler.
Das erste Bauchgefühl war tatsächlich bei 10.
Oh.
Ja.
Dann vielleicht nochmal überdenken. Vielleicht.
Ach Gott, das kann ja jetzt eigentlich nur noch schief laufen.
solange du überlegst.
You ever seen a grown man naked?
Das hilft natürlich naked? Tierisch bei dieser Überlegung. Ich sag 9,5.
Eine 9.
Ich hab's noch vermutet, aber...
Hast du gesagt, lieber hier Schadensbegrenzung?
Ja, das war tatsächlich die Strategie.
Ja. Macht auch manchmal Sinn. Mhm. Eine 9 für Sullivans Reisen. Sehr guter Film.
Ja, es klingt vor allem wirklich sofort nach was ich mir angucken möchte. Allein schon, weil es eben auch da dieses mehr oder weniger in Hollywood spielt oder halt um Personen aus der Industrie geht.
Ja.
Finde ich ja immer ganz cool.
Wird dir gefallen. Hm. Und diese beiden Produzenten, also so den Typ, ich habe auch gelesen so bei den Funfacts, dass auf jeden Fall, dass die so angelehnt sind an irgendwelche Produzenten, die es damals schon gab, irgendwie so Head von Warner Brothers Studios oder so. Also das ist noch nicht mal irgendwie ausgedacht, sondern all diese Charaktere, so wie sie hier auftauchen in den Filmen, die gab es auch wirklich.
Okay.
Das ist stark.
Ja, klingt gut.
Ja, würde dir gefallen, denke ich mal.
Ja. Ja, werde ich mir angucken, auf jeden Fall. Also das klingt vielversprechend.
Sehr gut.
Ja, jetzt spreche ich über einen Film, der, habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch Comedy mit im Genre hat, aber hier noch Crime und Romance. Mhm. Finde ich ja irgendwie witzig.
Passt nicht?
Ja, da hätte man vielleicht schon auch noch das eine oder andere Genre mit dazu packen können.
Ach so, passt, aber es ist zu wenig von der Beschreibung.
Ja, also weil bei Romance, das ist jetzt eher so die Prämisse, die das Genre Romance irgendwie hergibt, weil ansonsten passiert hier nichts, dass sich irgendwie zwei Leute zueinander finden oder entfremden und dann wieder zusammen oder whatever so, sondern das ist so, es geht hier um ein Paar, die sind schwer verliebt, seit Jahren, lieben sich, sind verheiratet und dabei eben sehr glücklich. Mhm. Tom und Janet, gespielt von Joel McHale und Carrie Bichet. Den Namen des Films habe ich noch nicht gesagt. Er heißt Happily.
Okay.
Na, so wie Happily Ever After.
Ich verstehe.
Aus diesem Jahr und ist rated R.
Ich hatte kurz wirklich Schiss, dass du diesen komischen Mutprobenfilm von Josh Duhamel nimmst hier. Weil als du Joel McHale gedacht hast, dachte ich jetzt erst an Josh Duhamel und der hat gerade so ein Film gedreht, wo er sich mit seinen alten Klassenkameraden trifft und die sich irgendwie gegenseitig mit irgendwelchen Mutproben versuchen zu battlen und da, der Film ist die ganze Zeit Pipi-Kaka-Witze, einer nach dem anderen, der wurde so zerrissen, der hat überall nur einen halben Stern gekriegt.
Okay.
Und deswegen dachte ich so, oh nein, jetzt redet er über den Film, aber ich habe gerade Joel McHale mit Josh Duhamel verwechselt, insofern.
Ja.
Alles safe.
Okay. die beiden spielen eben Tom und Janet. Mhm. Und sind, wie gesagt, sehr glücklich. Dann kommt andersrum. Es wird dann auch etabliert, dass sie einen Freundeskreis haben. Mhm. Auch andere Paare. Und die sind aber ziemlich genervt von den beiden. Weil es wird eine Party etabliert, wo die zu Gast sind bei diesen Freunden. Mhm. Und die beiden verschwinden dann mal kurz auf der Toilette, vögeln sich das Hirn raus und kommen wieder. Mhm. Und alle Freunde wissen, was sie gerade gemacht haben, weil das immer so ist.
Ja, klar.
Und dann trinken sie noch kurz was und verabschieden sich dann auch schon. Und die Freunde, die noch auf der Party sind, die sagen dann wieder auch zueinander, alles klar, jetzt geht's nach Hause und da wird weiter gevögelt. Und dann ist halt der eine Freund, der da neu dazukommt und sagt so, ey, komm schon. Also, wie lange sind die zusammen? Sind die jetzt gerade neu oder was? Und die sind, nee, die sind seit Jahren verheiratet. Mhm. Also, ja, okay, ihr verarscht mich doch. Es ist niemand, der so lange verheiratet ist, vögelt auf einer Party, geht dann nach Hause, um dann wieder zu vögeln. Also, was geht denn ab? Ja, aber so ist es. Und deswegen, Tom und Janet führen eine sehr sexuelle Ehe. Mhm. Und das ist auch so lustig, die können nicht die Finger voneinander lassen. Ne? Deswegen, also sitzen dann da auch bei den Freunden und die wollen denen gerade erzählen, dass das im Freundeskreis nicht so gut ankommt, dass die auf der Party vögeln und halt den anderen irgendwie so mit der Brechstange offensiv immer zeigen, wie glücklich sie sind. So, dass sie fassen das auch so auf, als wäre das irgendwie so ein bisschen eine Verarsche ihnen gegenüber, dass die halt eben keine wahnsinnig glücklichen Beziehungen führen und weißt du, so dieses, dass die immer ihr Glück denen so vor die Fresse halten. Und die sind aber nicht so. Tom und Janet, die sind halt, die finden sich beide einfach gegenseitig so toll, dass sie da gar nicht groß über die anderen nachdenken und sagen halt auch, hey, wir sind glücklich miteinander, warum sollen wir das vor euch verbergen, nur damit ihr euch besser fühlt? So. Mhm. Und während die aber drüber sprechen, hat sie auch schon wieder ihre Hand an seinem Schwanz. Das ist eine sehr schöne Szene, weil dann die Freundin, mit der sie gerade sprechen, über dieses ernste Thema dann auch meint, you just touched his dick, didn't you? Und sie dann noch so, no, he dropped something, bla, versucht sich anfangs rauszureden, dann so, yeah, okay. Weißt du, nach dem Motto, du weißt eh Bescheid, ja, gut, klar, war so.
Was soll der Scheiß?
Ja. Und dass sie dann eben nicht mal in so einer Situation die Finger von ihm lassen kann, das ist halt schon einigermaßen witzig. Mhm. Und dann ist es aber so, dass ein Wochenende ansteht, was die geplant hatten im ganzen Freundeskreis. Wir wollten wegfahren in so ein geiles Haus und da eben einfach so ein gemütliches Wochenende miteinander verbringen. Und da werden sie dann aber ausgeladen. Aufgrund dessen. Deswegen dieses Gespräch, weil die halt sagen, hey, wir können euch da nicht dabei haben, weil alle anderen sind fett genervt, dass ihr die ganze Zeit vögelt und die Finger nicht voneinander lassen könnt.
Okay.
Und dann sind die beiden zu Hause und diskutieren eben drüber, ob da vielleicht was dran ist und kommen aber sehr schnell zum Schluss, so ein Quatsch. Wir sind glücklich miteinander, warum sollen wir das eben vor den anderen verbergen? Dann vögeln sie wieder und dann steht irgendwann so ein mysteriöser Typ vor der Tür. Mhm. Goodman heißt der. Stellt sich aber nicht groß vor, will anfangs unter einem Vorwand rein und sobald er bei ihnen drin ist, tischt er ihnen eine ziemlich wilde Story auf. Und die sind völlig verwirrt und wollen den auch recht schnell raus haben. Dieser Mann wird übrigens gespielt von Steven Root.
Ja, cool.
Ja.
Er hat aber öfter mal so eine Rolle, oder?
Eben.
Dass er plötzlich mal auftaucht und dann irgendwie so.
Ja. Ist ja auch schon, also gerade so bei Barry ist er ja auch so ein sehr spezieller Typ.
Ja.
Ein großartiger Schauspieler.
Ja, mega.
Und der ist eben hier eine sehr mysteriöse Figur und ist dann aber auch relativ schnell wieder weg. Und dann kommt's, dass sie doch wieder zu dieser Party eingeladen werden, zu diesem Wochenende eingeladen werden. Mhm. Und da wird dann alles anders. Und da kippt das dann im Genre auch ziemlich. Und dann gibt's auf jeden Fall auch eine Leiche. Und es nimmt einen anderen Verlauf her.
Ach so.
Und deswegen sollte man hier im Genre, wäre vielleicht noch Mystery oder Thriller auf jeden Fall auch angebracht, vielleicht sogar Horror. Also ist ein abgefahrenes Ding.
Also es wird dann blutig, oder?
Ja, weil der auch wirklich die Tonalität verändert. Mhm. Ja, und das ist, ja. Mhm. Und es ist echt schräg. Also weil es irgendwie total geil ist, weil, also wenn du da auch wieder wie ich irgendwie nichts vorher drüber weißt, dann machst du hier halt einen ziemlichen Ritt mit. Und das aber auch mit so Handlungselementen, die nur angeteased werden, die dann auch zum Teil gar nicht komplett aufgelöst werden, aber halt irgendwie trotzdem funktionieren. Mhm. Und das ist schon auch auf eine gewisse Art clever, aber es ist trotz allem definitiv durchwachsen. Also es fühlt sich dann trotzdem irgendwie halt nicht so hundertprozentig rund an, das Ganze. Weißt du, ich meine?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Also das ist so ein Feeling, so das kannst du auch nicht erklären.
Ja, eben. Ja.
Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal auf beiden Seiten von uns.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Regisseur wirklich noch kaum was gemacht hat. Das ist hier sein dritter Credit. Und als Autor ist das sein fünfter Credit. Noch Are You Afraid of the Dark gemacht, was man vielleicht kennen könnte. Ja, aber viel mehr möchte ich eben zu dem Film auch gar nicht sagen. Ich kann noch mal ein paar andere Leute aus dem Freundeskreis aufzählen, weil da sind schon auch ein paar Namen dabei, die man kennt. Mhm. Al Madrigal ist, glaube ich, ein Begriff. Hast du, glaube ich, bei, wie ist diese Showtime-Serie mit den Stand-Up-Comedians? I'm Dying Up Here. Mhm. Da hat er mitgespielt. Paul Scheer aus The League. Mhm. Den kennen wir auf jeden Fall. Natalie Morales oder John Daly sind, glaube ich, auch ein Begriff. Kirby Howell Baptiste, auch aus Barry übrigens. Und Killing Eve. Mhm. Da hat sie auch mitgespielt. So. Die mag ich nämlich auch sehr. Deswegen ist echt ein schöner Cast. Und ist definitiv.
Jetzt hast du meine Favorite-Frau nicht genannt aus dem Cast.
Nämlich?
Natalie Sehr natürlich. Aus Hang und aus Justified und aus The Following und so. Die mag ich sehr.
Okay.
Die finde ich toll.
Gut, haben wir die auch noch erwähnt? Und das ist, wie gesagt, ein sehr kleiner Film. geht auch nur eine Stunde 36 Minuten, aber ist auf seine Art irgendwie besonders. Und ich kann mir vorstellen, dass den viele Leute so gar nicht fühlen und einfach sich denken, hä, was ein Scheiß, voll unausgegoren und. Aber ich finde, der hat echt gute Momente und ist definitiv mal ein bisschen was anderes.
Es hätte mich, also ich habe mich gefragt, wo du so eingeleitet hast, habe ich mich gefragt, ob du die eigentlich so überhaupt Romcoms freiwillig anguckst. Oder so Liebesfilme. Sowas guckst du eigentlich nicht, oder?
Nee, das ist tatsächlich ein Genre, was ich fast komplett ausgrenze. Es sei denn, da ist eben irgendwie noch so ein Twist dabei.
Genau.
Mit einem anderen Genre.
Genau, insofern hätte mich gewundert, wenn das eine klassische Romcom ist. Aber jetzt nicht mal hier sowas wie 500 Days of Summer oder sowas?
Doch, ja. Doch,
das klar. Schon?
Ja.
Okay.
Ja, ich habe ja schon auch, also ich meine, es gibt ja auch so Seth Rogen, James Franco-Bereich, Romcoms, die ich natürlich auch gesehen habe.
Mhm.
Aber ja, jetzt so, wenn da groß Schnulze draufsteht, dann habe ich eigentlich erstmal keinen Anlass, mir das anzugucken.
Ja, muss ja nicht Schnulze sein. Also allgemein halt eine Liebesgeschichte oder so eine Love Story, wo halt so ein Pärchen halt im Mittelpunkt steht.
Ja.
So 500 Days of Summer als Beispiel ist ja auch keine Schnulze für mich. So,
also
ist
aber dann halt
ein Liebesfilm.
Dann halt eher so, wie hieß der Film mit Marion Cotillard und Rost und Knochen.
Der Geschmack von Rost und Knochen.
Mhm. Dann eher sowas.
Mhm.
Und ist ja auch im Grunde eine Liebesgeschichte.
Im Grunde genommen ja.
Ja. Aber okay. Sowas ist mir dann halt viel lieber, oder sowas, was Guadagnino macht, weißt du, so solche Sachen, ist mir dann halt viel lieber als eben The Notebook.
Dann hast du bestimmt, das ist schon ziemlich eine meiner, aber gut, das ist wirklich eine klassische Liebesgeschichte und irgendwie mögen den alle nicht, aber ich mag den sehr. Dann hast du von Seth Rogen, wenn wir schon beim Thema sind, bestimmt meinen Favorite-Film nicht gesehen.
Nicht gesehen.
Ja.
Seth, dein Lieblingsfilm von Seth Rogen?
Einer meiner Lieblingsfilme mit ihm, den ich sehr, sehr toll fand.
Mhm. Nämlich?
Er
spannt uns auf die Folter.
Nee, erzähl mal erstmal weiter. Ich muss hier eine Weile suchen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ja, ich habe aber eigentlich nichts mehr außer Zahlen zu erzählen.
Dann bring die Zahlen.
5,3 auf IMDb, Metascore 58, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,6 und vom Publikum gibt er das 2,2.
2,2 vom Publikum.
Kritik 6,6 von 10 und das Publikum ist bei 2,2 von 5. Auf Letterboxd ist der bei einer 2,8.
Das ist ja nicht so doll, Alter. Also, da bin ich der Meinung, das schlägst du auf jeden Fall.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, wie viel höher du hier bist bei dem Ding?
Ja, läuft ja gerade eh ganz gut bei dir. Hast hier aktuell einen Vorsprung von einem Punkt.
Meinst du, kann ich mir leisten, noch mal ein bisschen zu verhauen, ja?
Ja, klar.
You are particularly brilliant in your use of logic.
Deswegen, das wird ja, schon nicht. Ich glaube an dich.
glaubst du an mich? Okay, ich sage 7,5.
7 sind's.
Ah. Na gut, ich habe noch ein bisschen Credits.
Ja, ja, außerdem ist das ja nur wirklich sehr nah dran. Näher wird's fast nicht.
Mhm.
Ja, also würde mich bei dem Film sehr interessieren, was du von dem hältst. Weil es ist ja schon ein bisschen speziell.
Na okay. Aber ich bin schon ein bisschen intrigued. Allein schon Natalie Sear, die sehe ich ja sehr gerne.
Oh. Ja.
Und das ist schon Grund.
Aber hier sind einige Leute, die du gerne siehst.
Ja, ja, das stimmt. Steven Root und so. Auf jeden Fall. Ja. Und Joel McHale kennen wir auch aus Community.
Ja.
Der ist ja auch immer recht.
Alter,
recht
der, also
lässig.
Bei Community wurde ja schon auch immer so ein bisschen etabliert, dass er der Geile ist und so. Und ich glaube, er war auch öfter mal oben ohne.
Ja, ja.
Was
er spielt ja auch so, dass er sich für den Geilsten hält. So.
Eben, ja. Aber alter Schwede, hat der sich aufgepumpt, ey.
Ja, ja, definitiv.
Alter, der sieht aus wie eine fucking Barbie-Puppe, Mann. Das ist so krass.
Mhm.
Ist unglaublich, echt. Also,
ja, den haben wir am Becky auch gesehen zuletzt. Also, der ist definitiv in Form.
Ja.
Der ist gut in Schuss. Jetzt weiß ich auch inzwischen, wie der Film hieß. Take This Waltz heißt er natürlich von 2011. Da spielt Michelle Williams die weibliche Hauptrolle. Und sie und Seth Rogen spielen halt so ein Paar. Und das ist wahrscheinlich der ernsteste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Ah. Und das ist aber eine reine Liebesgeschichte oder Liebesdrama. Und den finde ich toll.
Aber hast du recht, kenne ich nicht.
Den mag ich sehr. Ja, der ist irgendwie an allen vorbeigegangen. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum er so schlecht wegkommt. Das ist für mich so ein 9-Punkte-Film. Ich mochte den sehr hier, so IMDb 6,6.
Das ist für dich ein 9-Punkte-Film.
Ja, Metascore 68. Ich weiß nicht, warum er so schlecht ankommt. Ich mochte den sehr.
Muss ich mir mal kurz angucken, wie das aussieht.
Sarah Silverman spielt noch in einer Nebenrolle mit.
Aha.
Luke Kirby. Ich fand den toll.
Ja, zumal bei Michelle Williams kann man ja in der Regel auch immer von gutem Schauspiel ausgehen.
Ja, der ist irgendwie so geerdet, so. Der hat irgendwie. Der hat so ein bisschen so einen geerdeten Grundton, so. Ich mochte den. Und Seth Rogen, halt, wie er sich hier halt zurücknimmt, schauspielerisch, fand ich halt auch sehr groß.
Mhm.
Das hat mir gefallen.
Okay,
den
cool.
Hat irgendwie keiner auf dem Schirm.
Ja.
Deswegen hätte ich gedacht, so, das ist zum Beispiel ein Film, den du wahrscheinlich nicht freiwillig angucken würdest, weil hier hast du jetzt keine krassen Mord-Szenarien oder irgendwelche Twists oder so. Das ist halt eine reine Love-Story.
Ja, aber also natürlich habe ich mir auch schon den ein oder anderen reinen Liebesfilm angeguckt.
Mhm. Und dann bereut.
Nö.
Was ist denn dein liebster Liebesfilm?
Boah, das war ja klar, dass die Frage kommt. Ey, da muss ich ja erstmal eine Woche drüber nachdenken.
Also wenn du Geschmack aus Rost und Knochen jetzt als Liebesfilm bezeichnest, ist das schon definitiv ganz oben mit dabei. Also.
Ja, ja, der ist super.
Das ist schon ein sehr guter Kandidat seines Genres.
Ja.
Aber naja, gut.
Ja, ich meine, ist sowas wie Call Me By Your Name ein Liebesfilm?
In gewisser Weise ist das auch ein Liebesfilm, ja.
Ja, eben. Also, da gibt es schon auf jeden Fall ein paar richtig gute, natürlich. Mhm. Ich bin halt, ne, sobald es schnulzig wird, bin ich halt tendenziell raus.
Ja, klar. Gut, darf nicht zu viel Hollywood sein. Verstehe. Alrighty.
So, jetzt, was kommt?
Jetzt kommt etwas, was du definitiv gesehen hast, im Gegensatz zu Take This Waltz, denn den Film haben eine Menge Leute da draußen gesehen. Denn ich löse mal ein paar Schulden ein. Bei dir steht ja der Besuch bei den Jungs von Wir quatschen über Filme noch aus. Ich war schon da und habe zweimal im Ping-Pong verloren. Aber nicht, weil ich zu blöd war, sondern weil ich mir im Kopf schon die nächsten 12 Filme zurechtgelegt habe und nicht mehr so richtig hingehört habe, was die anderen nennen. Und deswegen zweimal einen Film genannt habe, obwohl ich noch Filme im Hinterkopf hatte, die die anderen beiden schon genannt haben.
Oh.
Und deswegen habe ich zweimal verloren und muss jetzt Rezensionen bringen. Einmal für Michi und einmal für Hakan.
Mhm.
Und jetzt kommt die von Michi. Weil der hat mir einen seiner liebsten Filme aufgetragen, den er sehr, sehr mag. Und ich fürchte, ich werde dem nicht ganz gerecht. Wir reden jetzt über Independence Day aus dem Jahr 1996.
Das ist aber auch mutig, Independence Day zu seinen liebsten Filmen zu zählen, oder?
Mutig.
Nein, also überleg mal, wie viele geile Filme es da draußen gibt. Und
wie viel Mut dazu gehört.
Dann sagst du, stellst dich dahin und sagst, mein liebster oder einer meiner, keine Ahnung, Top 5 Filme ist Independence
Day. Es sei ihm doch gegönnt.
Ja, voll, Alter. Ja. Ich habe da habe ich, glaube ich, schon tausendmal erzählt, ich habe da auch einen speziellen Bezug zu, weil ich halt eben am Independence Day den Film in New York gesehen habe.
Die Story hast du mir erzählt, ja. Das war das, wo die aufgestanden sind.
Voll, eben. Und das ist, deswegen habe ich den auch, der hat auch einen speziellen Platz in meinem Herzen, der Film.
Also man muss ja auch sagen, dass von allen Roland Emmerich-Filmen ist das schon der Film, wenn du die Leute fragst, ist von vielen das der allerliebste von ihm. Und auch sein größter und erfolgreichster Blockbuster überhaupt, den er gedreht hat.
Ist das so? Immer noch?
Ja, ja. Also selbst die Leute, die Roland Emmerich-Filme nicht mögen, sagen, okay, Independence Day ist auf jeden Fall cool. Den kann man gucken.
Ja, aber ich hätte gedacht, dass der danach auch noch Filme gemacht hat, die wahnsinnig erfolgreich waren.
Die sind nie da rangekommen.
Nie da rangekommen? Nee, echt? Okay.
Also hier sind einige Rekordmarken, die ich hier aufzählen werde, die waren damals schon,
okay,
damals schon ganz oben dabei. Da ist auch nie wieder ein Film danach rangekommen von ihm.
Okay, krass.
Und wie so oft hat er mit Dean Devlin den Film produziert. Mit dem hat er auch schon zusammen Godzilla und Stargate und so ein paar andere Projekte zusammen gemacht und zusammengestemmt. Die haben nämlich auch gemeinsam das Skript geschrieben. Und Independence Day war zweifach Oscar nominiert im Jahre 1997, nämlich einmal für Sound und einmal für Visual Effects. Für letzteren hat er auch gewonnen.
Mhm.
Ja, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Action, Sci-Fi, Adventure. Wie lange ist es her bei dir?
Boah. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass immer, wenn der irgendwie im Fernsehen läuft oder so und ich da beim Zappen dran hängen bleib, so, mhm, dass ich halt dann da Teile von gesehen habe, aber dass ich mich wirklich hingesetzt habe und dann einmal komplett Independence Day bewusst geguckt habe, das bestimmt 15 Jahre her.
Vor 15 Jahren war es vielleicht das letzte Mal. Okay, ja, krass.
Bei dir?
Länger. Ich würde mal sagen, länger als diese 15 Jahre.
Aber hast du ihn nur im Kino gesehen oder?
Ich habe den, glaube ich, gar nicht im Kino gesehen.
Ach so.
Ich habe den irgendwann mal nachgeholt und hab den irgendwann mal gesehen und glaube nochmal gerewatcht und das ist jetzt vielleicht das dritte Mal oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall auch ein ganzes Weilchen her, dass ich den gesehen habe. Und
ja, okay, das ist dann natürlich auch gleich was eventuell sich bei den Punkten äußert, weil das ist mal ein Kinoerlebnis.
Ja, ist es.
Also vor allem damals in den 90ern, meine Fresse.
Ist es bestimmt. Aber das ist auch ein Film, dem man das Alter durchaus ansieht. So, dass der schon 25 Jahre auf dem Buckel hat.
Ach so, ja.
Du hast natürlich eine Menge CGI und eine Menge Special Effects und das ist nicht mehr alles geil hier im Jahre 2021. So viel kann ich schon mal vorweggreifen.
Echt? Okay, krass.
Aber ich erzähle erstmal die Handlung. Ja. Fangen wir mal da an. Wir sind zwei Tage vor dem wichtigsten amerikanischen Feiertag, hatten wir ja schon den Unabhängigkeitstag, 4th of July, und da schwebt plötzlich ein riesiges Raumschiff über die USA und keiner weiß so richtig, was los ist. Und dann wird, wie bei allen Emmerich-Filmen eigentlich, werden dann diverse Charaktere einfach eingeführt, die später auch gemeinsam eventuell eine größere Rolle haben könnten.
Mhm.
Und dabei ist ein Satellitentechniker, der sich mit seinem Dad auch mal kabbelt.
Fürs Protokoll, Zelda hat sich eben zu Wort gemeldet.
Zelda ist am Start. Ja, siehst du, okay, alles klar, ich bin beruhigt. Ja, wo war ich? Bei dem Satellitentechniker. Dann gibt es noch einen schnittigen Air Force-Piloten. Dann haben wir noch einen besoffenen Piloten eines Sprühflugzeugs. Hier haben wir Randy Quaid aus deiner Vacation-Reihe vorhin.
Ja, Mann.
Der auch überall erzählt, besoffen, dass er mal vor 10 Jahren von Aliens entführt worden ist und dass sie sich an ihm vergangen haben und deswegen eher auf Rache sind. Das kommt noch dazu, so als Side-Story. Mhm. Und dann geht's natürlich auch um die Ex-Frauen. Es geht um die Freundinnen, es geht um die Kinder, es geht um die Hunde, es geht um Kumpels und dann natürlich auch der Präsident und sein Stab dürfen hier natürlich auch nicht fehlen in dem ganzen Szenario. Und da haben wir ein paar namhafte Leute dabei, bei diesem ganzen Sammelsurium an Schauspielern. Wir haben Will Smith als den Air Force-Piloten. Wir haben Jeff Goldblum, der wieder am Flipchart steht und Sachen erklärt. Gibt es eigentlich irgendeinen Film, der nicht am Flipchart steht und Sachen erklärt? Ob jetzt Die Fliege oder Jurassic Park, er spielt immer diesen verschrobenen...
Naja, ich weiß natürlich einen.
Monolog haltenden Wissenschaftler. Welchen denn?
Tim und Eric,
okay, der fällt dir jetzt ein. Gut, wenn wir bei Tim und Eric sind, haben wir Robert Lodger noch im Cast. Der spielt hier auch mit.
Ist sehr schön.
Bull Pullman.
Oh ja.
In einer sehr bemerkenswerten Rolle als US-Präsident, wenn man sich so an die Filmgeschichte zurückdenkt und denkt so, okay, welchen US-Präsidenten merken wir uns, dann ist Bill Pullman in Independence Day definitiv am Start. Mary McDonald spielt die First Lady.
Aber was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, weil er auch so jung ist. Er spielt einen relativ jungen US-Präsidenten.
Okay.
Der ist nicht so dieser alte Martin Sheen-Typ.
Ich glaube halt wirklich, dass das fast primär an dem Pathos hängt, mit dem der inszeniert ist.
Das auch.
Er eine Rede hält vor wehen der amerikanischen Flagge.
Das natürlich auch,
ja. Und.
Ja. Ja, es gibt natürlich auch hier patriotische Reden. Aber er ist schon relativ jung für die anderen, wenn du siehst, so
ja, klar.
Die Geschichte vom Präsidenten in einem Film. Seine First Lady, Mary McDonnell, die kennen wir als Love Interest von Lieutenant Dunbar aus Der mit dem Wolf tanzt.
Ah ja.
Habe ich jetzt wieder Lieutenant falsch gesagt? Ist der Sergeant? Nee, er war Lieutenant. Jetzt habe ich es richtig gemacht.
Siehst du, ich krieg den Rang jetzt schon nicht mehr zusammen.
Egal. Der Vater von Jeff Goldblum wird gespielt von Judd Hirsch. Mhm. Randy Quaid habe ich schon gesagt. Robert Lodge habe ich gesagt. Vivica A. Fox, eine Stripperin, mit der der Charakter von Will Smith gerade am Schicken ist. Die auch die Mutter eines jungen Burschen ist. Und Adam Baldwin haben wir noch im Präsidentenstab.
Ach, ja.
Einige Schauspieler, die man kennen könnte. Und die US Army versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu den Aliens, weil es ist immer noch total undurchsichtig. Was wollen die hier? Sind die friedlich gesinnt? Sind die nicht friedlich gesinnt? Und die wissen nicht, was so Sache ist. Die schweben einfach nur über dem Land.
Ja.
Und dann schicken die so Helikopter hoch zu diesem Hauptraumschiff, die Kontakt aufnehmen sollen. Ich persönlich finde es ja nicht so geil, dass man Kontakt aufnimmt, indem man irgendwelche Flutlichter anmacht und in das Raumschiff so reinblendet und versucht, irgendwie Lichtsignale reinzuschießen. Da würde ich ja schon sagen, ist vielleicht nicht die beste Idee.
Was hättest du denn gemacht?
Naja, vielleicht jetzt
erstmal ein Geschenk vorbeigebracht.
Naja, wenn ich jetzt mit jemandem Kontakt aufnehme, der sitzt im Auto und ich schmeiß erstmal die Flutlichter an und blende ihm ins Auto rein, dann ist das eher aggressiv anstatt freundlich.
Ja, ja, aber jetzt in dem Szenario musst du ja eine bessere Alternative parat haben.
Ja, ein Geschenk mitbringen ist schon mal nicht schlecht. Damit macht man schon mal nichts falsch, wenn man irgendwie Schokolade mitbringt oder so.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber ich bin auch nicht der US-Präsident.
Ist nicht dein Job.
Ist nicht mein Job.
Okay.
Ja, die außerirdischen Besucher zeigen sich auch nicht besonders angetan von dem Flutlicht und reagieren relativ aggressiv, weil die schießen den Helikopter ab. Und das ist die offizielle Kriegserklärung. Das heißt, unsere Bewohner und die Besetzer wissen jetzt, also beziehungsweise die Bewohner der Erde wissen jetzt, die sind nicht so friedlich gesinnt. Und kurz danach lösen sich auch so circa 30 kleine Raumschiffe aus diesem Riesenraumschiff und positionieren sich über sämtliche Weltmetropolen über die ganze Erdkugel verteilt und bringen sich da so in so eine Angriffsstellung.
So geil, wie einfach in jedem Emmerich-Film die Welt untergeht. Also in fast allen.
Richtig. Und dann greifen die auch kurz danach an. Unter anderem wird das Weiße Haus zerschossen, was ja auch auf dem Cover zu sehen ist und in dem Trailer. Ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr bekannte Szene. Und unser Wissenschaftler...
Ich sag mal, jetzt ja? ich habe irgendwie ein Plakat im Kopf, wo das Empire State Building zerschossen wird und nicht das Weiße Haus.
Ja,
gibt's
das spielt auch eine Rolle.
Oder?
Auf dem Empire State Building bildet sich am Anfang so eine Gruppe, die die Aliens halt freundlich begrüßen wollen.
Ja.
So eine Art Sekte mit Schildern und so. Wo die eine hier, die Vivica Fox, versucht, ihre Kollegin noch zu überreden, ihre Stripper-Kollegin nicht dahin zu gehen. Und die sagt, ja, okay, mache ich nicht. Und dann geht sie trotzdem hin. Das ist unter anderem auch ein Gebäude, was zerschossen wird. Weil die schießen dann auf dieses Dach und bringen das Gebäude zum Einkrachen.
Ja, aber ich habe nur irgendwie ein Plakat vor Augen.
Auf dem Plakat ist es das Weiße Haus.
Ja?
Ja, auf dem Plakat ist es definitiv das Weiße Haus. Auf dem Filmplakat. Das so.
Nee, Alter, ich habe hier, wenn auf IMDb auf Independence Day gehst, ist das erste Plakat das Raumschiff über New York und der Strahl geht aufs Empire State Building.
Habe ich das so falsch in Erinnerung? Warte mal.
Also.
Ah ja, stimmt, da ist das Empire State Building, krass.
Ja.
Nee, das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte ein anderes Plakat.
Nee, aber das war das Plakat. Weil das ist dann ja schon auch einer der beeindruckendsten Shots im Film, wie das Empire State Building in die Luft fliegt.
Ja. Ich finde das
irgendwie viel prägnanter. Weißt du, wie sich dann das Ding durch die Straßenschluchten von New York, so diese ganze Flutwelle an Feuer und Müll und so, ist schon krass gemacht, finde ich.
Und auch wieder hier wiederholt die Realität natürlich den Film ein, weil da werden Erinnerungen an 9/11 wach, wenn da irgendwie alles einkracht und dann so, siehst du so diese Rauchschwaden, die Menschen dann davon wegrennen und so, ist schon auf jeden Fall, ist schon hammerhart. Ne? Auf jeden Fall stark an 9/11 diese. Weil da hast du auch viele Kameras, die so positioniert sind in den Straßenschluchten, wo du halt gesehen hast, was so hinten abgeht und dann, dass sich die ganze Rauchwolke und diese ganzen Steine und so, dass sich das immer nähert. So, das ist schon krass.
Mhm.
Zurück zum Film. Der Wissenschaftler David findet dann heraus, dass die Aliens den Satellitenempfang stören und knackt ihr Signal. Und dann pitcht er einen sehr gewagten Plan, die Aliens mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Der Fuchs.
So viel würde ich jetzt über die Handlung verraten.
Ja.
Und das ist so unfassbar patriotisch, was hier abgeht.
Mhm.
Und das ist teilweise auch sehr, sehr viel Hollywood und Popcorn, weil unser Air Force-Pilot, gespielt von Will Smith, sein bester Kumpel, der neben ihm auch in einem Air Force fliegt, wird abgeschossen von den Aliens.
Ja.
Und er ist natürlich erstmal super traurig, aber im nächsten Moment macht er schon krasse Sprüche.
Mhm.
Bringt eins von den Alien-Raumschiffen dann zum Absturz und schleppt dieses und haut dieses Alien erstmal auf die Fresse, als er reinkommt.
Ja.
Wo ich mich auch frage, okay, er schlägt ein 3 Meter großes Alien mit einem Fausthieb K.O. und dieses Alien ist 3 Stunden komplett knocked out.
Ja. Ja, klar.
Really? Das,
ja, Digga, also ich weiß nur, das war im Kino auf jeden Fall ein Moment, den alle gefeiert haben.
Ja, es ist auch ein gefeierter Moment. Das fand ich auch damals irgendwie ganz lässig. Aber jetzt mittlerweile so beim Wiedersichten denke ich so, really?
Ja, aber das...
Er haut dich einmal auf die Fresse.
Du sagst es ja, wir sind hier wieder in den 90s.
Ja.
So ist jetzt noch kein Money Train, aber es ist halt trotzdem, werden hier natürlich ganz viele von den Dingern bedient, die halt in den 90s groß waren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das gehört da gehören halt diese Sprüche und diese Lässigkeit schon mit dazu.
Aber ich will jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen. Ich meine, viele Leute haben Independence Day gesehen, aber ey, hier werden im Laufe des Films oder dann Richtung Finale wird hier alles aufgefahren, was geht. Und ich habe einfach so viele Stellen, wo ich sage, oh boy, oh boy. Diese Momente haben sich einfach so gehäuft, dass irgendwie nicht mehr feierlich war. Spätestens wenn der Präsident irgendwie in den Kampfjet steigt und sagt, so, jetzt bin ich wieder zu Hause.
Ja.
Oder Randy Quaid lässt das trinken, um dann irgendwie, weißt du, mit seiner Erfahrung als Sprühjet-Flieger irgendwie auch in den Kampfjet zu steigen, weil ja jeder irgendwie rekrutiert wird, um da gegen die Aliens zu kämpfen. Und du siehst, Ex-Paare werden wieder vereint. Und du siehst Kinder, du siehst Hunde, du siehst irgendwie betende Leute, USA-Fahnen werden geschwenkt und du hast die ganze Zeit diesen Marschmusik-Score.
Ne? Es ist im Grunde, ist es wie Mars Attacks, nur ohne die Ironie.
Leider, ja. Leider ist es ohne die Ironie, weil das ist komplett ernst gemeint und die US Army hat den Film auch gesponsert.
Ach so, ja?
Mit Schauplätzen, mit Locations, mit Flugzeugen, mit anderem und dran und haben auch Statisten gestellt für den Film.
Okay.
Und das erklärt einiges, weil dieser Film ist schon sehr patriotisch.
Ja, ja, unglaublich.
Und die US Army sponsern ja nur Filme, wo die halt die Army gut stehen lassen.
Ja. Ja klar, die Armee kommt hier richtig gut weg.
Die Armee kommt super weg. Und das, was ich vorhin angedeutet habe, die Effekte, also die Greenscreen-Sachen und so, das sieht teilweise mittlerweile sehr durchwachsen aus.
Aber wie ist jetzt zum Beispiel die Nummer mit dem Empire State Building? Funktioniert das nicht mehr?
Also wenn die oben stehen und du siehst das Raumschiff von oben auftauchen, dann siehst
Nein,
du
Nein, jetzt nur die Explosion von dem
Die Explosion selber ist gut gemacht.
Okay.
Aber alles davor, wenn dieses Raumschiff da auftaucht, dann siehst du, es ist Greenscreen.
Na klar.
Sieht halt, du siehst halt die Renderung und so, also es sieht nicht mehr cool aus. Also die Effekte sind hier wirklich nicht durchgängig gut so. Volker Engel halt aus Bremerhaven, ist auch ein deutscher Kollege von Emmerich. Der war hier der Visual Effects Supervisor und das ist nicht mehr gut gealtert. Das sieht heute 25 Jahre später tatsächlich nicht mehr cool aus. Also das meiste davon.
Okay.
Und zudem ist auch viel zu lang mit 145 Minuten so.
Ja, stimmt. Das
also die blasen die Story schon extrem auf. Ja. Und insofern war ich ja gerade so Richtung Finale, wo dann alles nochmal zusammengekommen ist und so typisch Emmerich, wie in jedem Film, du hast doch immer dann so Momente, ob jetzt World of Tomorrow oder so, oder 2012, wo dann so verschiedene Länder beleuchtet werden. Da siehst du dann so die Ägypter neben den Pyramiden stehen und dann so, weißt du, und dann siehst du die Afrikaner irgendwo in der Steppe stehen und irgendwie Richtung Himmel gucken und so dieses typische so, okay, wir gehen jetzt um die Erdkugel, weil wir sind jetzt alle vereint gegen einen Feind.
Ja.
Das ist so Klischee, das gibt's nicht.
Ja, aber das Ding ist doch, dass Emmerich, ich glaube, das hat er auch mal in einem Interview gesagt, er macht halt Filme für die Amerikaner.
Ja, klar. Das kann er.
Und das ist der Punkt. Der weiß halt, wie die ticken. Der weiß, was da funktioniert. Und wenn du da auf diesen patriotischen Pathos gehst, Alter, ich war live dabei. Ich habe das gesehen, wie die Leute das im Kino feiern.
Ja.
So eben mit Hand aufs Herz und USA, USA. Alter, ist so krass.
Ja, ja, ist mies.
Und deswegen, da ist dann so eine Stereotypisierung von irgendwelchen Nationen, ne, so Araber gleich Pyramiden. Ja. So abgehakt. Weißt du, also ja, ja, da wird gar nicht groß drauf eingegangen. Es ist dann halt einfach so Abziehbilder. Für, also es ist traurig, aber für die meisten Amis funktioniert das halt.
Definitiv, aber das ist mir zu konstruiert, so dieses von wegen, ich mache jetzt einen Film, wo die Leute aufstehen werden und die Nationalhymne singen. So.
Verstehe ich.
Und das ist bei mir, kommt das eher unangenehm an. Weil ich denke so, okay, ist das, ich sehe schon die patriotischen Amerikaner, wie sie hier aufstehen und Hand aufs Herz, auch ohne dass du es mir erzählt hättest, dass die im Kino so reagiert haben. Und das finde ich halt,
ja, weiß nicht, der haut halt da voll auf die Kacke. Also das ist auch immer ein Film, den ich nenne, wenn es eben darum geht, wo wird eben amerikanischer Patriotismus mit möglichst viel Pathos inszeniert.
Aber hallo.
Da ist Independence Day ganz weit oben dabei.
Aber hallo, ja. Also hier wird wirklich jedes Klischee abgerissen, was geht. Was ich krass finde, ist, dass der Film in 72 Tagen abgedreht worden ist, was für so einen aufwendigen Blockbuster auf jeden Fall nicht viel ist. Also das haben die relativ schnell über die Bühne gekriegt.
Ja, da hat die CGI auf jeden Fall länger gebraucht.
Ja, denke auch. Und dieser Hype um diesen Film rum sorgte dafür, dass besagter Mars Attacks von Warner 6 Monate nach hinten verschoben worden ist. Mhm. Weil er sollte ungefähr zur gleichen Zeit kommen und dann haben sie ihn 6 Monate verschoben.
Ja.
Und Spielberg hat seine Pläne für Krieg der Welten erstmal ad acta gelegt und zur Seite gepackt und hat gesagt, okay, da warten wir mal noch.
Ja, ist aber auch clever, ne? Weil der Film hat schon einen Wahnsinns-Hype ausgelöst.
Eben.
Und da willst du natürlich nicht irgendwie blöd im Schatten stehen.
Ja, man hätte dann wahrscheinlich auch den Eindruck, dass es so Nachahmer.
Das meine ich ja. Weißt du, deswegen, wenn du unmittelbar was danach bringst, wirst du zwangsläufig verglichen und Leute werfen dir dann eben vor, ja, jetzt wollen sie die Welle reiten, ja, ist klar.
Genau. Und da hat man ja schon Filme, wo es halt parallel lief, die Dreharbeiten, sowas wie Olympus Has Fallen und White House Down und so,
Wenn
wir schon bei Emmerich sind. Mhm. Und da ist ja so, der als erstes den Film ins Kino bringt, der ist der Gewinner. Der danach kommt, egal ob der früher angefangen zu drehen, das ist letztendlich der Nachmacher. Also, weißt, wenn einen Monat später ein Film kommt mit der gleichen Handlung, bist du der Nachmacher.
Boah, Alter, White House Down ist schon auch sehr gut dabei, wenn es um diesen Pathos geht.
Ja, klar, der auf jeden Fall auch. Ja. Der auf jeden Fall auch, aber so wen in der USA fahren, ich meine,
und das, der Witz ist, White House Down hat nämlich auch diese Spruchpalette bedient, die man eher so aus den 80er, 90er Filmen kennt. Dafür kam der aber viel zu spät. Das hat mich, ich weiß noch, ich war auf der Premiere bei dem Film, das hat mich so gestört,
ja,
weil das irgendwie, das ging nicht mehr so.
Ja, ja, das war zu viel. Ich fand auch Olympus Has Fallen war ein wesentlich besserer Film, also den mochte ich wiederum.
Den habe ich nie gesehen.
Okay, weil das war für mich wieder so ein cooler Actionfilm wie in den 80ern, sehr straight, Gerard Butler hat super funktioniert. Und danach habe ich White House Down gesehen und dachte, boah, nee, das ist so die patriotische, gelackte Version davon mit Channing Tatum und Jamie Foxx. Und Olympus Has Fallen war noch so ein bisschen rougher.
Okay.
Den hätte auch so Clint Eastwood in den 90ern drehen können.
Und der kam vor White House Down?
Ich glaube, Olympus Has Fallen lief vor White House Down im Kino. Bin mir aber nicht sicher, weil ich habe beide auf Blu-ray gesehen. Deswegen, ich habe keinen von denen im Kino gesehen, aber mochte den wesentlich mehr. Aber auch nur den ersten. Das Sequel war schon wieder richtig scheiße.
Dann gab es einen zweiten von?
Da gibt es sogar einen dritten.
Alter.
Angel Has Fallen war der dritte, der ist rausgekommen, den habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Den zweiten fand ich schon nicht doll. London.
Okay.
Der spielt in London.
Ach, London Has Fallen ist die Fortsetzung.
London Has Fallen ist das Sequel.
Ach so.
Von Olympus Has Fallen. Okay. Das ist eine Trilogie mittlerweile.
Oh mein Gott.
Ja, der war schon sehr generisch.
Okay.
Und nicht nur, dass da andere Filme verschoben worden sind, der Film brach, wie ich schon sagte, Rekorde und schlug Jurassic Park bei folgenden Rekorden, auch wieder mit Goldblum übrigens. Es ging um den schnellsten Film, der 1 Million eingespielt hat, nämlich innerhalb von 7 Tagen.
Mhm.
Das hat bis dato Jurassic Park geschafft. Und
hast du gerade 1 Million gesagt?
Ja.
Das kann
100 Millionen, Entschuldigung, 100 okay. Millionen, nicht 1 Million.
Sag gerade, das 7 Tage ist so eine Weile, ey.
Nee. 100 Millionen eingespielt in 7 Tagen. Und der zweite Rekord war, auch die 200-Millionen-Grenze innerhalb von 20 Tagen ist der absolute Rekord.
Krass.
Und vorher hat den auch Jurassic Park mit 22 Tagen, glaube ich, gehalten.
Mhm.
Und Independence Day hat beide Rekorde gebrochen.
Wow.
Und das mit einem Budget von 75 Millionen hat daraus 817,5 Millionen eingespielt.
Alter. Krasser Scheiß.
Ziemlich okay. Erfolg, ja?
Ja.
Aber krass ist, dass aus 75 Millionen 817,5 Millionen eingespielt, das ist mittlerweile aber komplett überholt. Der Film ist so weit runtergerutscht in irgendwie der erfolgreichsten Filme oder in den...
Ja, klar.
Weil da sind mittlerweile die ganzen Marvel-Filme und alles, was danach kommt.
Ja, eben,
ist alles
weil aber auch irgendwie jeder 5. Marvel-Film über 1 Milliarde geht, gefühlt. Eben. Also, ja.
Aber damals im Jahr 95 war der irgendwie in der Top 3 oder so, der erfolgreichsten Film
ja,
aller Zeiten.
Ja.
Schon krass, wie sich das wandelt.
Tja, dann kam Cameron.
Dann kam Cameron und Co., ja. Hat es ein paar Mal getoppt. Für Will Smiths Rolle im Gespräch, unter anderem Eddie Murphy, Tom Cruise, Keanu Reeves, Johnny Depp und Jean-Claude Van Damme tatsächlich.
Alter, what?
Ja. Und der Präsident sollte ursprünglich angelegt werden.
Also mal ganz kurz, es gibt wahrscheinlich nicht viele Rollen, wo Eddie Murphy und Johnny Depp auf dem gleichen Blatt stehen.
Das ist schon interessant, oder? Dass die für die gleiche Rolle hätten vorsprechen sollen.
Ja.
Ja. Aber er war halt auch ein Star. Van Damme war halt in den 90ern auch ein Megastar.
Ja, ja,
so, wenn
klar.
du den in so einer Produktion hingestellt hättest und hättest auf ein Plakat Jean-Claude Van Damme geschrieben.
Hättest du auf jeden Fall einen Roundhouse-Kick fürs Alien gegeben, Alter. Da wäre kein Faustschlag drin gewesen.
Nee, da wäre kein Faustschlag. Er hätte erstmal auf jeden Fall einen Spagat gemacht zwischen den beiden Raumschiffen.
Genau. Und dann weggetreten.
Und dann hätte man ihn weggetreten, definitiv. Der Van Damme. guck mal hier, Spagat. tiefer. Und zu der Rolle des Präsidenten, der sollte ja ursprünglich nicht so jugendlich und leger und lässig wie Bill Pullman angelegt werden, sondern es soll ja so ein Richard Nixon-Präsident eigentlich sein, so ein klassischer.
Mhm.
Und der Produzent Dean Devlin wollte seinen alten Schulfreund Kevin Spacey besetzen als Nixon-artigen Präsidenten.
Also jetzt, die haben sich wirklich Nixon als Vorbild genommen, Alter?
Ja, so vom Typ. So einen knarzigen, eher strengen, konservativen Präsidenten.
Okay, weil also jetzt mal so historisch gesehen.
Nicht jetzt von der politischen Integrität.
Ja, okay.
Das meine ich nicht, sondern nur jetzt so vom Typ. Mhm. Es gibt ja verschiedene Präsidenten. Es gibt ja so einen JFK-Präsidenten.
Ja, eben, ja.
Und es gibt ja so einen George Bush, Nixon, weißt du, so halt konservativ.
Mhm.
So die Richtung.
Okay.
Und so einer sollte es ursprünglich sein. Dean Devlin, der Produzent und Autor, war mit Kevin Spacey auf einer Schule und der hat ihn vorgeschlagen, aber ein Fox-Executive meinte, er hätte 0 Star-Appeal. Und hat dann Kevin Spacey abgelehnt auf jeden Fall. Meinte so, aus dem wird nichts.
Aber Kevin Spacey war doch Mitte der 90er auch noch jung.
Der war noch jung, aber der hat noch nichts gemacht.
Ja, ja, aber jetzt zum Thema, wir orientieren uns da irgendwie an einem anderen Präsidenten, der wäre ja auf jeden Fall auch verhältnismäßig jugendlich rübergekommen für Präsidentenverhältnisse.
Ja, ich meine, überleg mal, 7, das war 2 Jahre später, der sieht schon nicht sehr jugendlich aus. Also Kevin Spacey sieht ja schon älter aus, als er in Wirklichkeit ist. Sah schon immer, finde ich.
Ja?
So dieses lichte Haar und so. Ich meine, der hat ja in American Beauty in den 90ern hat er ja einen Typen in der Midlife-Crisis gespielt. Der war nicht mehr so überjung.
Okay. Für Präsidenten wäre das auf jeden Fall jung gewesen, aber gut, sei es drum.
Nicht so jung wie Bill Pullman.
Ja, ja, gut.
Ja.
Muss mal recherchieren, wer von den beiden älter ist.
Ja gut, es geht ja nicht ums Wahlalter.
Ja, ist schon klar, geht ums Aussehen, ja.
Jetzt kommt mein Lieblings-Funfact, der wird dir gefallen. Der gleiche besagte Produzent, Dean Devlin, brachte Robert Lodger komplett auf die Palme.
Mhm.
Weil er empfahl ihm, so für das Mindset von dem Film Independence Day, für die Dreharbeiten, empfohle ihm den Film Airport zu schauen. Dieser Katastrophenfilm aus den 70ern.
Alter, okay.
Sagte aber aus Versehen Airplane. Und Robert Lodger wollte gar nicht mal aus seinem Trailer rauskommen und wollte den Dreh abbrechen und abhauen, weil er nämlich dachte, er dreht gerade einen Spoof.
Oh nein.
Weil er hat sich diesen Airplane angeguckt und dachte so, what the fuck, this is das, oh, wo wir hinwollen?
Alter, wie witzig.
Er meinte aber Airport und hat mir den falschen Film genannt, Alter, das war so geil.
Oh nein.
Er war super sauer auf jeden Fall, als er da rauskam. Er so, Alter, das, in die Richtung soll die Tonalität gehen, fickt euch.
Wie witzig.
Ja, bei Tim und Eric nahm es nicht mehr ganz so eng, da hat er auch mal eine billigen Komödie mitgespielt, aber damals
hat es nicht so gut. Komödie, also jetzt aber.
Entschuldigung, das ist wieder ein 9-Punkte-Film hier. Das
Meisterwerk, Alter.
Ja, sorry. Und was ganz nett war, Emmerich screente den Film im Weißen Haus.
Mhm, klar.
Und tauschte seinen Platz neben Clinton mit Bill Pullman. Damit nämlich sein Präsident praktisch neben dem amtierenden Präsidenten sitzen darf, als sie den Film geguckt haben.
Smooth.
Ist auch geil, oder?
Ja.
Ist aber auch cool, dass sie sich einen Film im Weißen Haus angucken, wo das Weiße Haus zerbombt wird, oder? Auch ein bisschen Meta.
Ja, Meta, ja.
Ja, fand ich auch im Nachhinein ganz geil. Ja, und Independence Day ist tatsächlich auf der Schneiderliste.
Ach was.
Ja.
Oh je.
1001 Movies You Need to See Before You Die.
Kollidieren da bei dir jetzt nicht irgendwie gleich ein paar Welten, wenn du das liest?
Du meinst jetzt mit der Schneiderliste?
Ja.
Ich würde den da nicht aufhören. Der wäre bei mir nicht bei den 1001 Movies You Need to See Before You Die. So viel kann ich verraten.
Echt nicht?
Nee, ist er nicht. Der ist wirklich, also diese Momente mit dem Kopfschütteln und dieses, boah, irgendwie ein ganz cooler Popcorn-Film und so, wenn du im Kino sitzt und lässt dich so wegblasen von den Bildern.
Ey, also ein ganz cooler Popcorn-Film. Der war, in den 90ern war das der Inbegriff von einem Popcorn-Film, Alter.
Nee, für mich nicht. Für mich
du hast ihn ja auch nicht in den 90ern im Kino gesehen. Es geht ja gerade darum, wenn du den in den 90ern im Kino gesehen hast, Alter, hat das auf jeden Fall einen krassen Eindruck hinterlassen.
Ja.
Weil das war schon echt ein Kinoerlebnis. War schon ein derber Ritt, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass der wirklich Maßstäbe gesetzt hat damals.
Ja, der wirkte in den 90ern und definitiv. Aber ich meine, ich habe ihn heute geguckt und ich kann dir schon sagen, dass ich damals bei der Erstsichtung war ich jetzt auch nicht der Riesenfan von Independence Day.
Mhm.
Es gab schon Filme damals so von diesen großen Bombastfilmen, sowas wie Jurassic Park, die fand ich mega. Aber als ich Independence Day das erste Mal gesehen habe, war ich jetzt auch nicht so der Riesenfan davon.
Okay.
Ich bin da eher so bei Ewan McGregor. In 1997, actor Ewan McGregor labeled the film an abomination, a typical Hollywood example of how art suffers for the sake of money. He ridiculed the writing, its perceived over-reliance on special effects and the acting, to the point where he felt that the actors should have their equity cards revoked.
Ja gut, das Interview haben sie mir wahrscheinlich spätestens um die Ohren gehauen, als er Star Wars gemacht hat. Weil, wenn du jetzt sagst, du willst nur Kunst machen, dann darfst du nur wirklich niemals einen Popcorn-Film machen.
Damals war er noch der Meinung.
Ja, ja. Du, ich kann ja aus einer künstlerischen Sicht, kann ich das auch voll nachvollziehen.
Aber ich finde auch nicht, dass Star Wars ein guter Vergleich ist mit Independence Day. Das ist nicht dasselbe.
Wo du siehst also die große Kunst in den neuen Star Wars-Teilen.
Was heißt die große Kunst? Das ist ein ganz anderes Universum, das ist ein ganz anderer Film.
Natürlich.
Du hast alleine schon diesen USA-Patriotismus hast du da nicht drin.
Moment, ich will jetzt nicht die Star Wars-Filme mit dem das ganze Universum mit Independence Day vergleichen. Mir geht's drum, mit dem Statement dürftest du nur noch sowas wie den ersten Trainspotting machen.
Nee, weil ihm ging's, glaube ich, bei der Aussage nicht darum zu sagen, dass man keine Popcorn-Filme gucken oder machen darf.
Er sagt, die Kunst leidet unter solchen Filmen. Und da gebe ich ihm ein Stück weit recht, weil natürlich hast du so eine ganz stumpfe Popcorn-Schiene, die weit entfernt von Autorenkino ist und so, sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, so ist doch klar.
Mhm.
Aber dem Popcorn-Kino in der Form deswegen die Existenz abzusprechen, weiß ich nicht, bin ich nicht voll bei ihm.
Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, das macht er auch nicht. Das will er damit nicht sagen. Weil es geht um, ich meine, ich fand, als ich Independence Day jetzt gerade geguckt habe, fand ich den Film halt unangenehm.
Mhm.
Und du kannst halt über einen Popcorn-Film trotzdem sagen, dass der nicht cool ist oder dass der dir nicht gefällt, aber du hast trotzdem nicht bei Star Wars hast du niemals das Gefühl, dass der Film patriotisch oder unangenehm ist, halt, dass der genau so inszeniert wird, wie man einen Film halt nicht inszenieren sollte. So, nämlich so, dass der Leute beeinflussen will, halt bewusst. Und dass der so, du sagst ja selber, dass Emmerich der spekuliert ja auf dieses Patriotismus und dass die darauf so abgehen.
Ja, natürlich.
Er manipuliert in diesem Moment.
Aber warum ist das manipulativ, wenn du ein Publikum dort ansprichst, wo du es am besten erreichen kannst. Was ist denn daran manipulativ? Das ist ja nicht so, als würden die hier unterschwellig irgendwelche bösen Botschaften vermittelt, sondern er macht ja nur das. Er holt sie ja da ab, wo er sie am besten kriegen kann. Aber was ist daran manipulativ?
Na, jetzt denk doch mal ein bisschen tiefer. Ich meine, findest du nicht, dass die Botschaft ist, wenn hier irgendwie mal feindliche Leute die Erde bedrohen und dann ist die USA zur Stelle und kann sie auf jeden Fall zurückkämpfen. Findest du nicht, dass das die Urbotschaft ist?
So ernst habe ich den Film noch nie genommen, dass ich jetzt da wirklich eine Message rausgelesen habe und das Gefühl hatte, mir wurde hier auf einem ganz unterschwelligen Level suggeriert, dass im Falle einer Bedrohung durch Außerirdische retten uns die USA den Arsch.
Also, Alter, der US-Präsident steigt in eine Kampfjet-Kabine und wehrt die Aliens ab, weil er eine Kampfausbildung hat.
Ja, natürlich ist es Rotz, aber deswegen wird mir doch noch lange nicht irgendwie subversiv hier eine Botschaft vermittelt.
Ich fand's ja subversiv schon mal gar nicht, sondern sehr offensiv, wenn du mich fragst. Aber sehe ich anders. Ich finde das teilweise.
Aber was ist denn hier die manipulative Botschaft von Emmerich?
USA über alles.
Okay. Ja, doch, dieses USA First-Ding, wobei.
Das ist halt unangenehm.
Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr zusammen, inwiefern die überhaupt Bezug auf andere Nationen nehmen und inwiefern man die auch retten muss und so weiter. Das kriege ich überhaupt nicht mehr zusammen im Detail, aber.
Wenn du das nochmal irgendwie in diesem Film rekapitulierst, wie die anderen Nationen hier wegkommen, dann wirst du schon merken, was ich meine.
Geben die kompletten Fick auf alle anderen oder was?
Nee, die geben keinen Fick, sondern das sind so die Hiwis, die halt auf die Rettung von den USA
mit okay, klar. Und
das ist halt das Problem.
Aber das ist auch so ein Ding, Mitte der 90er war das tatsächlich auch noch ansatzweise so, dass die komplette Welt zu den USA aufgeschaut hat, weil die sich aber halt auch einfach schon immer als Weltpolizist aufgespielt haben.
Ja, klar.
Und natürlich, ich weiß, das war bei mir in den 90ern auf jeden Fall genauso. Ich fand fast alles cool, was aus den USA kam.
Mhm.
Das ging ja auch nicht anders. Ich meine, guck mal, sonst hättest du hier niemals diese ganzen Filme reingezogen, weil das war halt schon immer so, auch das, was dir in den Filmen vermittelt wurde, so. Deswegen, ich hatte ja auch Bock, sofort irgendwie in die USA zu gehen, was ich ja dann auch eben da Mitte der 90er gemacht habe. War, glaube ich, sogar eins der ersten Male, als ich in New York war, dass ich dann da zur Premiere von Independence Day da war.
Mhm.
Und deswegen, ich habe das schon alles gefeiert, weißt du, deswegen, ich glaube, davon konnte sich niemand so hundertprozentig freisprechen. Ging ja irgendwie nach dem Krieg dann schon los, dass da die USA so ein bisschen sich als Heilsbringer aufgespielt haben. Und das Image haben sie auf jeden Fall in den 90ern noch gehabt. Dann ging es irgendwann rapide bergab. Aber damals war das schon so, dass die komplette Welt irgendwie, USA hat Maßstäbe gesetzt in allen Belangen.
Aber doch nicht, was die US-Politik und Co. angeht. Da gab es doch schon immer Kritiker.
Natürlich also gab es auch schon immer Kritiker.
Dass wir so New York-Fans und LA-Fans sind und gerne nach Amerika gehen und so, dass wir die Mucke mögen und die Filme, die da entstehen, das ist ja außer Frage. Aber das Land an sich zu feiern oder dass es bei mir ein unangenehmes Gefühl auslöst, wenn in Zeitlupe die Amerika-Fahne gezeigt wird in irgendeinem Film, das war schon vor 20 Jahren so. Das ist jetzt nicht jetzt entstanden, das war in den 90ern schon so bei mir. Das fand ich zu patriotisch, das hat mir nicht gefallen.
Ja.
Das hätte ich bei der Deutschland-Fahne genauso gesehen.
Ja, also ich bin da ja eh bei dir. Mir ist es auch viel zu patriotisch. Mhm. Also klar, das trieft aus allen Ecken.
Genau, halt ein bisschen vom Gas gegangen wäre halt für mich.
Ich bin nur nicht so ganz bei dir, was diese vermeintliche Botschaft angeht, die einem hier untergejubelt wird.
Okay, naja, dann gucken wir nochmal den Film. Also dann siehst du mal, wie die anderen Nationen wegkommen. Ich finde das fragwürdig.
Ja, weil ich habe es halt wirklich einfach als Popcorn-Film gesehen. Ja, schon damals, glaube ich.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Also hier waren schon viele Momente, wo ich dachte, boah, Alter, was der hier aufhält, ist wirklich ist einfach zu krass. Aber es ist trotzdem ein guter Film, um sich das Hirn so wegblasen zu lassen. Und im Kino wirkt der hundertprozentig. Also es ist ein geiler Sound. Und
Moment, das widerspricht jetzt eine Menge von dem, was du gerade gesagt hast. Also es ist trotzdem für dich ein guter Film?
Nee, widerspricht es nicht. Nee, ein guter Film ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist ein solider Popcorn-Film. Man kann ihn gucken, wenn man so Bock hat auf Hirn wegblasen.
Ja.
Aber die Effekte sind nicht mehr so richtig gut. Du hast hier keine krassen schauspielerischen Leistungen. Du hast der Film ist zu lang, also er hat viele Macken. Mhm. Und der ist halt viel zu patriotisch.
Okay.
Der packt halt alles rein, was irgendwie aus sämtlichen Klischeekisten. Von den traurigen Hundeaugen bis zu Kindern, die irgendwie die nach oben gucken, so als letzte Hoffnung und so. Das ist einfach viel zu viel. Das ist einfach zu oft dieses
Oh-Boy. Ich bin da voll bei dir.
Ja.
Klar.
Und das kann ich schon mit dem nötigen Abstand sagen. Und zudem war ich auch damals kein riesiger Fan. Aber es ist natürlich trotzdem ein unterhaltsamer Film. Man kann ihn gucken.
Mhm.
Ja.
Ah, okay.
Also ich zerreiß den jetzt nicht. Aber so, ja, Michi, tut mir leid. Also so bei Lieblingsfilmstatus bin ich definitiv nicht mit Independence Day. Ich komme mal zu den Punkten. Ich brauche aber kein schlechtes Gewissen haben, weil der hat, glaube ich, alle Filme von uns zerrissen, die die gekriegt haben, von MacGruber über Das Weiße Band und alles, was wir gesagt haben, da war er auch nicht so begeistert.
Frechheit.
Selbst bei Vertigo, in unserer gemeinsamen Episode letztes Mal, meinte er, dass er sich den Film niemals noch ein zweites Mal angeguckt hätte, wenn wir den nicht irgendwie vorgeschlagen hätten, Hakan und ich.
Wow, so gleich.
Also Michi ist da schon sehr kritisch, insofern brauche ich hier gar kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich hier Independence Day nicht so abfeiere.
Mal, es ist, Alter, der sagt, er würde, hätte sich Vertigo kein zweites Mal angeguckt, aber zählt Independence Day zu seinen Lieblingsfilmen. Schon die gleiche Person.
Ja, ja, es ist die gleiche Person.
Abgefahren. Okay. Ja, gut, dann. Das ist ein
dich zwingt keiner hier zu bleiben, Freundchen.
Ja, ich gehe jetzt.
Grüße an Michi. Naja, das war auf ihn bezogen.
Ja, ja. Okay, abgefahren.
Punkte.
Mhm.
Independence Day, IMDb 7,0.
Auf den Metascore bin ich so gespannt.
Der liegt bei 59.
Ach was?
Ja.
Ich bin überrascht.
Dachtest du, es wäre noch niedriger?
Ich hätte irgendwo bei den 30ern oder so. Ach hätte so, ich den erwartet. Nein. Echt?
Rotten Tomatoes bei einer 6,5 von 10, 3,8 von 5 von Audience und Letterboxd 3,3.
3,3 dann doch immerhin auf Letterboxd.
Immerhin.
Okay, kurz und schmerzlos. Du bist bei 6.
6,5.
Fucking hell.
6,5.
Ah, okay, gut, damit ist das, glaube ich, gelaufen für heute.
So ein Quatsch.
Alter, nie im Leben bist du bei dem nächsten Film weiter neben. Wenn du wahrscheinlich.
Ich rate doch nochmal.
Ja, eben. Deswegen sage ich ja, wenn du bei meinem nächsten Film mehr als einen halben Punkt daneben bist, wäre ich sehr überrascht.
Na, jetzt bin ich mal gespannt. Liegen wir da einen halben Punkt auseinander?
Nee.
Mehr?
Ja, wir liegen einen Punkt auseinander. Du bist bei einem halben Miesen, ich bei anderthalb.
Nein,
ich habe ja noch nichts richtig geraten. Du. Was ist da los?
Dein Sieg.
Manipulation. Du bist der Roland Emmerich. Ich hab's erkannt.
Ich manipuliere unser Punkteraten.
Ja, Mann. Ah, ärgerlich. Egal. Weiter geht's.
Weiter geht's. Was hast du mitgebracht?
Zweites Remake.
Stimmt, da war ja was.
Ja. Und an dieser Stelle zwei Dinge. Zum einen, ich habe was gemacht, was du nicht so geil findest. Ich habe mir einen Film von unserer Losliste angeguckt.
Da sind so viele Karteileichen jetzt drin wegen dir.
So viele. Ich glaube, es sind aktuell zwei.
Mehr.
Quatsch.
Vier sind es, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja?
Mhm.
Okay, vier. Dann schreibst du mir die mal auf und ich werde die bei Gelegenheit aussortieren.
Nein, hör auf, da rumzukramen.
Wie?
Dann ist bestimmt Manipulation.
Warum ist das Manipulation, wenn ich die Filme rausnehme, die schon rezensiert wurden?
Weil wir die versiegelt haben, die Eier. Du kannst ja jetzt nicht dran rumkramen und die wieder entsiegeln.
So ein Quatsch.
Doch, ich habe die heimlich versiegelt.
Ja? Ja? Ist das alles notariell beglaubigt?
Ja, mit so einem Daumennagel habe ich da so, dass ich gucke, dass du die nicht aufmachst, habe ich so reingedrückt an einer Stelle.
Klar.
Nein, müssen wir nicht. Wenn wir die halt ziehen, dann ziehen wir Neues. Fertig.
Das BBB-Siegel. Okay. Ja, jedenfalls habe ich das gemacht. Aber du weißt ja, ich hatte Dejan zu Besuch und wir wollten einen Film gucken.
Mhm.
Mit einem Schauspieler, den ich sehr mag. Also gab es ein paar Filme zur Auswahl und dann war das so ein bisschen aussortieren anhand dessen, was der noch nicht kannte. Und deswegen, jetzt das zweite Ding, sind wir bei diesem Film gelandet. Und da muss ich mich mal echt in aller Form bei Hakan entschuldigen, weil ich erinnere mich an unser Bash, als wir Will Ferrell-Fragen hatten und es um ein Remake ging. Wir haben zwar natürlich trotzdem nach dem Film gesucht, nachdem wir da gefragt haben, aber er hatte damals Land of the Lost gesagt und ich habe gesagt, nee, das ist kein Remake. Was nicht ganz stimmt, weil es ist tatsächlich eine Art Remake.
Mhm.
Deswegen sprechen wir jetzt über Land of the Lost. Auf Deutsch, die fast vergessene Welt.
Oh Mann.
In der Hauptrolle natürlich Monsieur.
I've been called the songbird of my generation.
Der gute Will Ferrell.
Oder auch hier ein Sample von ihm.
I am the danger.
Ja, genau.
In seinem Actionreißer.
Mhm. Naja.
Land of the Lost.
Ja, und ich hatte das nämlich nicht auf dem Schirm, obwohl ich diesen Film wirklich schon x-mal gesehen habe. Also den habe ich wirklich oft gesehen. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das Ding auf einer Serie basiert.
Ach so.
Mhm. Ja. Und deswegen ist es nur eingeschränkt ein Remake, zumal die Serie war auch ernst gemeint und das hier ist natürlich bei weitem nicht ernst gemeint.
Die war noch schwarz-weiß, die Serie, oder?
Nein, nee, weil, nee, also hier steht ja wirklich ganz groß Comedy drauf. Das war bei der Serie nicht der Fall. Die Serie hieß auch Land of the Lost. Gab es von 74 bis 77.
Ach, 70er, okay.
Das waren 3 Staffeln. Es gab sogar davon mal ein Remake, auch als Serie, 91, 92. Mhm. Das aber auch nicht groß beachtet wurde. Und dann gab es diesen Film. Und hier gibt es wirklich mehr Parallelen, als ich gedacht hätte. Beziehungsweise ich wusste ja eben nicht mal, dass das auf einer Serie basiert. Und das Krasse ist, ich habe mir dann so ein bisschen was angeguckt. Also jetzt nicht die Serie, aber halt Bilder davon und wie das alles ausgesehen hat und so. Mhm. Wie das aufgezogen wurde. Und jetzt ergeben auch so viele Elemente in dem Film, die ich davor alle schon grandios fand. Aber jetzt ergeben die plötzlich eine Menge Sinn.
Okay.
Weil es halt an vielen Stellen eine Hommage an die Serie ist.
Die hast du vorher nicht verstanden.
Genau.
Ah, okay.
Fand die aber trotzdem super. Mhm. Ja. Ja, also haben wir uns Land of the Lost angeguckt und das ist halt echt ein abgefahrener Film. Kennst du den denn?
Nee, ich kenne den nicht. Ich habe den nie gesehen.
Oha. Okay, krass. Weil das ist jetzt was, da könnte ich mir vorstellen, dass der bei dir voll funktioniert oder das komplette Gegenteil. Mhm. Viel dazwischen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, ich habe immer der Meinung, ich war immer der Meinung, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass der so trashy ist. Einerseits dachte ich, okay, entweder ist es so ein Kinderfilm, so, weißt du, die sind so diesen Dinosaurierland, so ein bisschen Spy Kids. Mhm. Und andererseits dachte ich, okay, und außerdem hat er so diesen Touch von den Plakaten und von dem Trailer und was ich von dem Film gesehen habe, dass der so ein bisschen so B-Film
und
auf
das,
dieser Trashfilmreite und das hat mich nie gereizt.
Und all das ist eben auch schon eine Hommage an die Serie.
Okay.
Also sowohl die Optik vom Plakat, mhm, mit Schrift und allem, weil das ist fast 1:1 übernommen. Das habe ich halt auch nie gerafft.
Ach so, okay.
Aber trashig, Alter, dieser Film hat 100 Millionen gekostet.
Ach wirklich, ja?
Ich war auch überrascht, Alter.
Das ist ja krass.
Nee, weil das sieht natürlich alles fett aus, aber Alter, 100 Millionen ist eine Stange Geld.
Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, das wäre sowas wie A Wreck Attack. Weißt, ja, du, so, weißt du, so in dem Stil, dass, ja, du so, ja, diese 60er, 70er Jahre Fantasy-Horrorfilme, so hier so Harryhausen und so, dass sie dem, mhm, vielleicht so ein bisschen Tribut zollen.
Ja.
Ich wusste auch nicht, ob es ein Remake war oder nicht. Und das fand ich halt so, da habe ich gesagt, gucke ich mir lieber die Originale an.
Ja.
Aber das ist krass. Also jetzt, wo du mir das Budget sagst, das wäre eine krasse Frage gewesen im Quiz. Mhm. Da hätte man sich verschätzt bei dem Film.
Hätte ich mich auch verschätzt.
Ja.
Also
muss ja einer der teuersten Will Ferrell-Filme sein, oder?
Bestimmt, ist so, ja.
Krass.
Ja, ist wirklich abgefahren. Also Land of the Lost aus dem Jahr 2009 geht eine Stunde 42 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und genremäßig natürlich Comedy, Action, Adventure. Mhm. Und ist abgefahren, weil wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Also kackt in der Kritik völlig ab. Mhm. Und der hat aber wirklich ein paar Fans. Ich habe mitbekommen, dass Hoffi den auch sehr mag. Mhm. Und ich gehöre natürlich auch dazu.
Da geht doch Lee das Herz auf.
Ja, jetzt erzähl ich mal kurz, worum es geht. Weil der gute Will spielt hier Dr. Rick Marshall. Und der sitzt zu Beginn des Films bei Matt Lauer in einer Talkshow. Mhm. Matt Lauer, der sich übrigens selbst spielt. Und erzählt über seine Forschung als Wissenschaftler. Weil er hat herausgefunden, dass eine Art Zeitreise möglich ist, aber nicht nach quasi zurück oder nach vorne, sondern seitlich, wo du dich in eine Art Paralleluniversum begibst, wo sämtliche Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenclashen.
Okay.
Ja. Matt Lauer erklärt ihn daraufhin für verrückt und sagt auch, weil er ja da ist, um sein aktuelles Buch zu promoten, sagt dann Matt Lauer auch, verabschiedet ihn mit den Worten so: Dr. Rick Marshall and you find his new book in the I'm out of my fucking mind section. Okay. In der Bücherei. Und damit ist das Segment beendet und er hat sich halt zur Lachnummer gemacht, weil er lässt das Ding natürlich nicht auf sich sitzen, sondern geht dann auf Matt Lauer los. Die prügeln sich und so und es kommt zum kompletten Eklat. Und damit ist sein Ansehen als Wissenschaftler natürlich echt stark gesunken. Mhm. Es gibt einen Zeitsprung und wir sehen, wie Dr. Rick Marshall in einer Schule unterrichtet und halt ziemlich runtergekommen ist. Und dann steht plötzlich Holly Cantrell vor ihm. Mhm. Eine, die studiert hat und offensichtlich ein großer Fan von ihm ist, weil sie eben ihn und seine Arbeit verfolgt hat und nicht zu den Leuten gehört, die sich über diesen Vorfall nur über ihn lustig durch diesen Vorfall nur über ihn lustig gemacht haben und ihn anschließend nicht mehr ernst genommen haben, sondern sie fand das immer irgendwo sehr inspirierend, dass er halt auch bereit ist, öffentlich Sachen zu sagen, von denen man davon ausgehen muss, dass andere Leute das für verrückt erklären. Mhm. Zudem kommt, dass sie eben selber auch geforscht hat und dabei festgestellt hat, dass da was dran sein könnte, weil sie auf Dinge gestoßen ist, die seine Theorie so ein bisschen bestätigen. Also kommen die ins Gespräch und sie erfährt, dass er an diesem Gerät, wo er bei Matt Lauer eben von erzählt hat, dass man ein Gerät bauen könnte, mit dem eben so ein Sprung möglich wäre. Das hat er schlussendlich fertig gebaut, hatte aber noch nicht die Eier, das Ding anzuschalten. Also zieht er mit Holly los und fahren in eine Gegend, wo sie wissen, dort gibt es extrem viel von dieser Energie, die wir brauchen, um mit diesem Gerät den Sprung zu schaffen. Mhm. Und landen da in der Wüste bei so einer Art, so ein bisschen, ja, wie so ein Vergnügungspark kannst du es nicht nennen. Das ist eigentlich eben mitten in der Wüste einfach so ein Ding aufgebaut, wo es so eine Höhle gibt, wo so ein bisschen Wasser drin ist. Und da sind dann zwei so Hillbilly-Jungs, die dann eine Führung anbieten und einen Giftshop haben, wo du halt irgendwelche Schlüsselanhänger kaufen kannst. Und in diesem verratzten Ding sind die dann, treffen dort auf Danny McBride, der hier Will Stanton spielt, und der ist dann ihr Führer. Dann gehen die in so ein Schlauchboot. Dr. Rick Marshall hat sein Gerät dabei. Und dann zu dritt fahren sie dann diesen Fluss entlang und Will, also ist jetzt verwirrend, Dan McBride in der Figur Will, der denkt halt, er muss ihnen jetzt hier diese Touri-Show bieten, ne, und macht dann diese Führung mit denen. Und währenddessen drückt Dr. Rick Marshall eben auf seinem Gerät rum und die stellen fest in Kombination mit Holly, dass diese Energie, von der da immer die Rede ist, dort eben sehr hoch konzentriert ist. Und plötzlich nimmt das Wasser übelst Fahrt auf, es bildet sich so ein Strudel und die stürzen da das Loch runter mit ihrem Schlauchboot zu dritt und wachen in einer anderen Dimension wieder auf. Und okay, dann sind sie in dem Land of the Lost. In dieser Welt, die Dr. Rick Marshall eben davor beschrieben hat. Eine Welt, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alle aufeinander clashen. Deswegen sind sie da erstmal in der Wüste, aber direkt nebenan liegt so ein Wikingerboot mit einer Cessna oben drauf. Mhm. Ne, also ist alles schon recht skurril aufgezogen.
Mashup.
Und dann dauert es nicht lange, bis sie auf eine Art Primat treffen. Da sind drei Primaten, die zwei zerren den einen davon, die sehen so affenähnlich aus und zerren dann den einen davon, packen Messer aus und wollen den opfern. Dann schreiten unsere drei ein und begegnen so, weil die anderen beiden ziehen dann ab und sie haben also fortan diesen einen Primaten dabei, namens Chaka. Hm. Und Chaka sieht halt aus wie in so einem schlechten Affenkostüm.
Ist das ein Typ im Affenkostüm oder was?
Ja, Mann, das ist Jorma Taccone.
Ach so.
Hier ein Drittel von Lonely Island, der ja, auch klar, bei Popstar und so mitgespielt hat. Der spielt Chaka.
Ach so.
Und Chaka kann eben nur in einer sehr primitiven Sprache kommunizieren, die dann absurderweise Holly spricht, die dann innerhalb von ein paar Szenen fließend.
Okay.
Klar. Und Chaka, nachdem er sich dann erstmal ausführlich mit Hollys Brüsten beschäftigt hat und die diese Namensfrage geklärt haben, schließt sich denen dann an und relativ bald unterwirft er sich auch eben Dr. Rick Marshall und Holly übersetzt dann, dass Chaka sich jetzt ihm untergeworfen hat und dass er jetzt eben sowas wie sein Servant ist, ne? Und dass Dr. Rick Marshall ist jetzt sein Master. Und der erklärt ihm dann auch ganz gönnerisch, gönnerhaft und großzügig, dass er aber ein strict but fair Master sein wird. Und kommandiert dann Chaka immer in der Gegend rum, aber du merkst, die beiden sind sich nicht grün. Mhm. So, Chaka gibt dem auch immer irgendwelche Signale, dass er ihn halt mal übelst scheiße findet und so und gibt halt einen Fick auf seine Anweisungen. Aber vor Holly ist es dann immer alles heile Welt. So, aber die, eigentlich hassen sie sich. Die Dynamik ist auch schon herrlich. Ja, und dann geht's natürlich drum, weil die bei diesem Sturz haben die diesen Tachyometer, wie das Ding heißt, das ist Gerät, was sie brauchen, um diesen Sprung zu machen, das ist halt verloren gegangen bei diesem Fall. Mhm. Also geht es darum, mit Chakas Hilfe jetzt wieder dieses Ding zu finden, damit sie irgendwie zurückkommen. Und damit er endlich Matt Lauer beweisen kann, dass er recht hatte.
Was für eine Prämisse, Alter.
Alter, das ist auch so geil. Wobei, das wäre jetzt ein Spoiler, aber ja, er schreibt dann natürlich noch ein Buch und das hat den großartigsten Titel ever.
Mhm.
Ja. Ey, und das ist, Alter, da passieren dann halt Sachen, weil die natürlich dann in dieser fremden Welt auf die absurdesten Dinge stoßen. Da kommen dann eben relativ bald auch so eine Rasse namens Sleestak zum Einsatz. Das sind eben so Viecher, die so ein bisschen echsenmäßig aussehen. Und die sehen aber eben aus wie in schlechten Kostümen, weißt du?
Sind das auch Typen in Kostümen?
Ja, ja, natürlich.
Ach so, okay.
Und das aber...
War das schon in der Urserie so?
Und weißt du? Das ist das Ding. Die gibt's alle. Also die Sleestaks gab's, die eine Figur des Sleestaks heißt Enik, die gab's auch schon in der Serie. Chaka gab's in der Serie, sah auch genauso aus.
Okay, das waren also auch alles Menschen in Kostümen.
Ja, natürlich. Okay. Und deswegen ist das halt alles die Hommage. Ich fand's davor immer so herrlich bekloppt. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Es ist nicht weniger bekloppt dadurch, aber es ist grandios.
Ja, klar. Okay, krass.
Und ja, also der Film hat ein, zwei Momente, wo ich sage, das hätten sie sich vielleicht schenken können, so, das schlägt bei mir nicht so hundertprozentig ein. Aber also so die Trefferquote von den Witzen hier ist verdammt hoch, halt.
Okay.
Es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr lustige Momente.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass der so ein bisschen die Tonalität von diesen neuen Jumanji-Filmen hat. Das wurde ja auch gesagt, dass die sind cool, so kann man gucken. Wo ich dachte, okay, das ist vielleicht auch so ein harmloser...
Nee, aber
Popcorn-Film, aber der ist schon...
Nee, aber das Ding, also so ein Jumanji-Szenario, aber halt kombiniert mit zum Teil auch Witzen eben weit unter der Gürtellinie.
Okay, also nicht so gelackt wie Jumanji.
Nein, nee.
Okay, verstehe.
Also ich meine, auch wenn der eine 12er-Freigabe hat, gibt's hier trotzdem also sehr viele Momente, wo du, also wo das schon ausgegrenzt wird, ausgedehnt wird, glaube ich, diese 12er-Freigabe, weil...
Okay.
Er hat dann relativ schnell auch noch neben Chaka einen anderen Feind. Also Chaka ist nicht wirklich Feind, aber ne, der findet den halt scheiße. Aber sie stoßen dann relativ schnell auf einen T-Rex.
Hm. Stimmt. Und, das ist auf dem Plakat, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und als sie dann in Sicherheit sind, und natürlich fliehen vor dem T-Rex, und als sie dann in Sicherheit sind, erklärt, weil Rick Marshall hat voll oft so Momente, wo er den anderen die Welt erklärt, weil er so ein cleverer Bursche ist. Und dann erklärt er denen eben so, hey, ein T-Rex hat ein Gehirn von der Größe einer Walnuss. So, der kommt hier nicht rüber jetzt, wir sind safe und selbst wenn er wollte, könnte der es nicht hier rüber schaffen.
Mhm.
Und dann dreht sich der T-Rex um und du siehst genau, er hat es gehört und verstanden und it's on. So, ab dem Moment hat er es einfach auf ihn abgesehen.
Okay.
Und dann ist der T-Rex halt auch ein immer wiederkehrender Gegner so, weil der halt, er hat es einfach jetzt, er hat es persönlich gemacht, so, weißt du? Ab jetzt ist es persönlich und deswegen... ist er hinter ihm her. So, der hätte schon längst aufgegeben, wenn der nicht noch gesagt hätte, er hatte das Gehirn mit der Größe einer Walnuss. Und dann hat er es auf ihn abgesehen. Und da lässt er sich eine Menge einfallen, der T-Rex. Und das ist schon auch ziemlich cool.
Okay.
Und irgendwann will er sich dann eben, um sich vor dem T-Rex zu tarnen, sammelt er dann einmal nachts, off-camera wohlgemerkt, Dinosaurierpisse, um sich dann zu tarnen damit.
Oh Mann.
Ne, so hat er so einen Riesenkanister voll mit Dinosaurierpisse und erklärt eben den beiden so, jetzt, ne, wir kippen das jetzt über uns. Das
ist dann die denn Dinosaurierpisse?
Das war die Frage, die Danny McBride dann gestellt hat, der so, wo hast denn du die Dinosaurierpisse her?
Ja.
Weil er natürlich genau wusste, wo er die her hat, ne? So, der hat die halt nachts besorgt. Und er so, und ja, wie hast du es gemacht?
Mhm.
Und er so, naja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also, ey, komm schon, wie hast du so viel Dinosaurierpisse besorgt? So, das heißt, du standst unter einem Schwanz von einem Dinosaurier mit einem Eimer.
Mhm.
Da so, ja. Da so, how was it? Und seine Antwort ist dann so geil, weil er halt sagt, so, ey, ohne Scheiß, really peaceful. Na, erklärt halt, wie meditativ das war und so. Und die anderen kriegen sich halt nicht mehr ein. Ey, es ist so, diese Szene mit dieser scheiß Dinosaurierpisse ist auch so groß.
Peaceful, okay.
Peaceful. Ja, also ich mag ihn nach wie vor sehr, habe ihn jetzt bestimmt 8-mal gesehen oder so.
Wow.
Ja, und wie gesagt, bis auf so ein paar Momente, die, also jetzt gerade bei mehrfacher Sichtung, denke ich so, ja, mein Gott, hätte man auf die hätte man vielleicht verzichten können, aber gerade so in der Summe, Alter, es ist echt ein geiler Film, wirklich jedes Mal wieder sehr unterhaltsam. Ja, und ich meine, also ne, für dich, fürs Protokoll, geschrieben hat das Ding Chris Hanchey, also waren ein paar Leute zugange, Chris Hanchey und Dennis McNicholas. Mhm. Dennis McNicholas hat für SNL geschrieben, Chris Hanchey hat The Other Guys und The Campaign geschrieben, die du ja auch beide witzig findest, oder?
Ja, The Campaign habe ich ja nie gesehen.
Ach so.
Den hast du ja hier gebracht, da hatte ich schon Bock drauf, aber The Other Guys mag
ich. The Other Guys mochtest du, okay, eben.
Da reden wir ja nächste Woche drüber. Für alle, die jetzt...
Wie? Wir reden über Nice Guys.
Ach so, Nice Guys, Entschuldigung, ja, nee. The Other Guys ist ja mit Will Ferrell und Mark Wahlberg. Ja. Ja. Nee, nee, ich dachte schon wieder an die Nice Guys, hat den falschen Film gemacht.
Nein, natürlich hat er hier auch Will Ferrell Filme geschrieben. Klar.
Ja, okay, okay.
Ja, und der andere eben für SNL, also deswegen die anderen Writing Credits, die hier noch genannt sind, das sind von Leuten von eben der 70er-Jahre-Serie. Mhm. Und Regie hat Brad Silberling geführt. Das hat mich wiederum ein bisschen verwundert, weil der Name sagte mir erstmal nichts. Sagt der dir was? Mhm. Der hat City of Angels gemacht. Hier Nicolas Cage. Mhm. Casper und Lemony Snicket und solche Filme.
Okay.
Also alles eher so ziemlich weit entfernt von so
Anarcho-Comedy. Das stimmt wohl.
Aber das funktioniert ja sehr gut. Aber das ja, kann man vielleicht auch aufs Drehbuch schieben. Aber an der Regie kannst du ja auch nichts aussetzen, weil also was hier so das Timing angeht von der Comedy und so, machen sie grandios. Und auch das Pacing und so ist super.
Krass.
Ich mag den sehr. Ja, ich bin aber, wie gesagt, bis von ein paar Ausnahmen mal abgesehen, bin ich dann doch ziemlich alleine mit meiner Meinung. Also sogar der Präsident von Universal Studios hat sich 2011 hingestellt und gesagt, Land of the Lost was just crap. I mean, there was no excuse for it. The best intentions all went wrong. Und das sehe ich sehr anders.
Ist da wohl mit Ewan McGregor essen gegangen?
Ja. Ja. Ja, und dann eben gibt es hier so Sachen, die so immer wieder den einen oder anderen Hinweis auf die Serie ist. Also fängt damit an, dass das Outfit von Holly eigentlich 1:1 das Outfit der Tochter war in der Serie. Mhm. Und dann so Sachen, wie dass er dann eben rumschreit, als sie dann, als dieser Strudel beginnt und die auf ihrem Schlauchboot unterwegs sind und er sagt, this is not a routine expedition. Das schreit er halt. Das war damals so der Slogan der Serie. Und war sogar im Theme-Song, das, was sie gesagt haben. Deswegen, also auch die Namen Marshall, Will und Holly, die sind eben auch identisch. Also es schon gibt
viele Referenzen.
Sehr, sehr viele Parallelen zur Serie, nur halt eben das Ganze auf Comedy-Crack.
Mhm.
Ja, jetzt zu den dann doch sehr durchwachsenen Zahlen. 5,3 kriegt er auf IMDb. Metascore ist bei 32.
32 Metascore.
Ja, Mann.
Das ist schon rot, oder?
Ja, dunkelrot. Ich meine, 5,3 auf IMDb ist auch nicht gerade berühmt. Mhm. Auf Rotten Tomatoes kriegt er von der Kritik 4,2 von 10 und vom Publikum 2,7 von 5. Letterboxd ist immerhin mit 2,3 am Start. So, und jetzt du.
Ich weiß, dass du gesagt hast, dass du den riesig mochtest, aber ist nicht dein absoluter Lieblings-Will Ferrell-Film. Deswegen war ich irgendwie bei einer 9, aber dass du den 8-mal gesehen hast und dass du sagst, die Trefferquote ist so krass, das muss ja dann doch wieder höher sein. Du kannst auch mehrere Filme haben, die 10 Punkte von ihm kriegen. Aber ich taktiere jetzt mal und sage jetzt einfach mal 9,5, weil irgendwas zwischen 9 und 10 ist es definitiv.
Das ist richtig.
9,5 ist richtig? Ja.
Okay. Habe ich doch gesagt, das wird ein leichtes Spiel hier.
Ja, weil... Mit einer 9 wäre ich dann gleichgezogen wahrscheinlich, deswegen dachte ich, ich nehme die goldene Mitte. 9,5 für Land of the Lost.
Ja, alles richtig gemacht, gell? Siehst du, das ist jetzt hier eine souveräne Vorstellung, Alter. 0,5 für dich und minus 1,5.
Da bin ich wieder.
Auf meiner Seite. Das Comeback.
Auf einen Punkt.
Ja.
Das ist so wie mit dem Möhrchen vor der Nase, ja? Immer so ein Stück ran und dann wieder davonziehen.
Ja, guess so. Fortunately. I've been in this exact
situation 3 times before. Siehst du?
Und jedes Mal verkackt.
Hab ich
übrigens natürlich aus Land of the Lost.
Natürlich. Habe ich dir erzählt, wo die leichter...
Was denn? Was denn jetzt? Weil er das natürlich in der Situation sagt, die stürzen irgendwo runter, landen auf so einem Knochending und streiten sich erstmal weiter und plötzlich kommen halt so Tentakeln und packen die an den Füßen und ziehen die hoch und dann baumeln sie da einfach an 4 Tentakeln, an jeder einer.
Okay.
Und das Erste, was er sagt, ist... Fortunately,
I've been in this exact situation 3 times before.
Exact situation. Was für ein Scheiße. Lee kriegt sich gar nicht mehr ein.
Oh, Alter. Ey, er hat echt so viele grandiose Momente in dem Film. Alter. Oh. Ey, wie kann man diesem Film einen Metascore von 32 geben, Alter? Das ist wirklich, das grenzt an kriminell. Was sind das für Fotzen? Das
ist ärgerlich, oder?
Voll.
Aber es ist ja nicht unsere Gefolgschaft, weil Alexei hat den, glaube ich, in den Lostopf geschmissen.
Und ach so, ja, dann, sorry, Alexei, wirklich, ich musste den nochmal gucken. Ich gucke mir den auch gerne nochmal an, wenn ich das Los dann wieder ziehe und bringe den hier nochmal.
Jetzt werden wir doch bestraft, weil du hast nämlich für was war denn das? Du hast doch schon neulich was von ihm gezogen. Das war einer der Filme, die du gebracht hast, war doch auch von ihm.
Ach so, und mochte und fand er doof, ne?
Nee, er fand das egal, das cool, aber er meinte so, aus Strafe schmeiße ich euch jetzt Human Centipede rein.
Ach du Scheiße.
Ich dachte, ich muss den nicht gucken, deswegen wird uns jetzt noch ein zweites Mal bestrafen.
Ja, und ich kenne den schon. Super, ich darf mir den jetzt nochmal angucken. Ey. Oh.
Aber ich weiß, dass hier David, hier Trucker David, von dem wir auch das Los vorhin gezogen haben. Der gar keinen Truck fährt? Doch, ich glaube, er fährt einen Truck. Klär uns auf, David. Ist das ein Truck? Sag, dass es ein Truck ist. Der spielt doch Football und so. Das muss ein Truck sein. Ich kann mir nicht so einen Footballspieler in so einem komischen Kombi vorstellen, der da irgendwie Alter, Dönerfleisch rausträgt.
Hast du wieder sensationell zusammengereimt.
Thank you, Wikipedia.
Also echt.
Ja. Und er hat uns nämlich auch mal gefragt, wie wir Land of the Lost finden. Und ob wir den gesehen haben, weil er den auch sehr mag und lustig findet. Und
geil.
Insofern, also in unserer Gefolgschaft sind da einige Fans.
Ja, geil. Dann liebe Grüße an all diejenigen, die den auch mögen.
Und das die nicht mögen.
Immer wieder ein Fest. Ey, die nicht mögen, die müssen den nochmal gucken.
Also, aber trotzdem grüßen. Die werden trotzdem gegrüßt.
Ja.
Wir sind ja neutral.
Naja.
Naja.
Ich bin dann eher auf der Seite. A good old fashioned brawl, a Donnybrook. Würde ich mich schon auf einen Faustkampf einlassen bei Leuten, die diesen Film scheiße finden.
Okay, ich würde sagen, wir grüßen die Leute, die Tim und Eric gefeiert haben und wir grüßen die Leute, die Tim und Eric scheiße finden.
Ja gut, zu dem Film habe ich auch noch nicht so eine emotionale Bindung wie zu dem.
Na, da bin ich aber ruhig, das wäre auch fragwürdig.
Nein, das Ding ist, ich glaube auch, dass dieser Film, aus jetzt mal deiner Warte, kann ich mir vorstellen, dass Danny McBride die Nummer sehr aufwertet.
Ja, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der da mitspielt. Das finde ich natürlich gut.
Ja, es gibt 3 absolute Hauptrollen in dem Film und er ist eine davon.
Ja, mega.
Nee, omnipräsent. Ey, dann sitzen die in so einem Pool und fahren sich mit Chaka Drogen rein. Herrlich, Alter. Okay.
Chaka. Ja, aber das, was du gerade erzählt hast.
Chaka. Sagt er immer, Alter.
Das, was du gerade erzählt hast, lässt mich den Film auf jeden Fall auf meine Wunschliste schieben.
Und er immer nur, Bad Chaka. Ja, herrlich.
Ich kann mir das schon vorstellen, ne? Mhm. Könnte lustig sein.
Your master is not pleased. Das fällt auch recht relativ oft, weil er halt, Chaka macht nicht das, was der Master von ihm will.
Chaka ist nicht sehr gehorsam.
Nee. Okay. Mit Holly und dem, eben, Danny McBrides Rolle ist er echt cool.
Da läuft's besser.
So, ja, ist ein Homies.
Okay. Land of the Lost. Na gut, ich guck mir das mal an.
Ich hoffe es sehr, ich guck mir den auch mit dir an, wenn du willst. Wobei, das ist auch doof, dann lache ich die ganze Zeit und du sitzt daneben und verstehst die Welt nicht mehr.
Kommt drauf an, ob ich es auch lustig finde. Vielleicht lache ich ja mit. Vielleicht steckst du mich an.
Es würde mich so wundern, wenn du das nicht witzig findest, wirklich.
Weiß nicht. Klingt ganz lustig, aber ich weiß auch nicht, ob ich das so krass feiere wie du. Also es kann auch sein, dass ich es einfach nur peinlich finde.
Nee. Also der Film hat wirklich eine reelle Chance, dass du den auch echt feierst.
Ja, eine reelle Chance definitiv. Aber die Bewertungen sind schon, weiß nicht, die sind schon abschreckend.
Ja.
Hat natürlich nicht immer was zu sagen.
Ich meine, ich habe ja so ein paar Komödien, wo es bei mir eine sehr große Diskrepanz zum Rest der Welt gibt oder vor allem zu Kritikern.
Habe ich auch.
Ja, aber ich glaube, hier ist sie schon außergewöhnlich groß.
Aber die sind ja bei Komödien auch äußerst kritisch. Du hast ja selten Komödien, dass die von Kritikern irgendwie groß bejubelt werden. Also.
Ja.
Selbst Anchorman hat wahrscheinlich nicht den krassesten Metascore. Also.
Ja, da hatten wir es ja schon mal von, ne? Mhm. Ich glaube, dass der im grünen Bereich ist, aber hier ist halt wirklich dunkelrot. Ich meine, Anchorman hat einen Metascore über 60.
Meinst du?
Ja.
Haben wir, glaube ich, auch nachgeguckt, oder?
Meine ich auch, eben. Und der hier halt mit 32, ey, das ist natürlich unterirdisch.
Aber ich meine, selbst hier...
Selbst was?
Das 7,2 bei Metascore 63.
Siehst du?
Aber selbst ein Metascore von 63 ist weit entfernt von unseren 10 Punkten. Weißt du?
Ja, natürlich.
Also das ist schon nicht...
Aber ist im grünen Bereich. So.
Ja, okay, ist im grünen Bereich.
Das ist tatsächlich
besser, als ich
dachte. Über 60, ja.
Aber ist auch skandalös, wenn du siehst, wie der Film bei uns ankommt.
Klar. Ja.
Na gut, haben wir es für heute.
Yes, sir.
Zelda hat sich auch beruhigt. Dann schönes Wochenende wünschen wir hier an dieser Stelle.
Ja, wie immer.
Damit ist die Freitagsepisode abgeschlossen. Und falls ihr die nach dem Wochenende hört, dann schönes nächstes Wochenende.
Nochmal vielen Dank an alle, die uns supporten und immer schöne Filme in den Lostopf schmeißen.
Ja.
Auch wenn ich die dann manchmal gucke, bevor wir sie gezogen haben.
Ja, Alex wird wieder von mir angeschrieben bei Patreon. Ich muss ja dann immer hier den Postweg machen, so für deine ganzen voreiligen Aktionen.
Immer bin ich schuld.
Ich habe wieder die Arbeit. Aber kein Problem. Kannst wieder was anderes für reinschmeißen. Alex ist ja sowieso sehr sporadisch unterwegs, was die Losfilme angeht. Insofern vielleicht verzichtet er, oder? Er schmeißt uns wieder zur Strafe Human Centipede 2 rein. Mal gucken.
Na super. Es gibt ja auch noch mehrere Teile von dem.
Ja. Und die, die uns nicht supporten, die dürfen gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen oder da einen kleinen Text zu schreiben. Das würde uns auch sehr weiterhelfen, was die, was den Bekanntheitsgrad des Podcasts angeht. Denn das hilft definitiv, dass man ein paar Sterne dazu kriegt und ein paar Bewertungen.
Ja. Vielen Dank dafür.
Ja. Hast du noch was?
Nein.
Na dann sage ich an dieser Stelle bye bye, bis zum nächsten Mal.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.